Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Was gibt's Neues aus dem All?
Im All gibt's jede Menge Neues, obwohl ich viel davon verpasst habe, weil ich irgendwie ständig unterwegs bin in den letzten Wochen. Aber es gibt das übliche Neue, also wieder jede Menge Raumsonden-News.
Echt? Von, was, ja, was aber, ach, auf Ceres war irgendwie was, ne?
Auf Ceres, ja, da gehen wilde Dinge ab auf Ceres. Nee, bei Ceres war insofern was Neues, als da jetzt die Raumsonde Dawn ihre erste Erkundungsphase abgeschlossen hat. Das heißt, die ist ja da hingeflogen, ist dann irgendwann im Frühling angekommen, ich glaube im März war es. Dann musste wohl jede Menge wie Kalibrationskram erledigt werden. Jetzt hat sie quasi einmal 20 Tage lang den kompletten Asteroid da umrundet, kartiert aus ungefähr 14.000, ich glaube 13.600 Kilometer Höhe. Mhm. Das heißt, jetzt hat man das Ding einmal komplett untersucht gehabt und jetzt hat sie sich wieder ein bisschen zurückgezogen und wird dann mit einer neuen Bahn, es muss mit der Bahnmanöver gemacht werden und wird dann so im Juni auf ungefähr 4.000 Kilometer ranfliegen. Das heißt, nochmal näher und das Ganze nochmal wirklich genauer machen. Also momentan hat man eine Auflösung von Ceres von 1,3 Kilometer pro Pixel und dann mit dem neuen Kartografierungsorbit im Juni wird man dann 400 Meter pro Pixel hinbekommen.
Sind wir da mit einer bestimmten Mission hingeflogen oder wollten wir nur gucken?
Ja, prinzipiell mal nur gucken, das reicht schon, weil man ja von, wie gesagt, man kennt über 600.000 Asteroiden und aus der Nähe gesehen, also mehr als nur einen Lichtpunkt auf einem Foto, hat man, keine Ahnung, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es wären mehr als 10, weniger als 15, ja, also wirklich nichts quasi. Und gerade die Dawn-Mission ist extrem interessant, weil die ja nicht nur Ceres untersucht hat, sondern die ist ja auf dem Weg dorthin schon am Asteroid Vesta vorbeigekommen, ja, also Vesta ist der zweitgrößte Asteroid im Asteroidengürtel, Ceres der größte. Und die sind deswegen interessant, weil die auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie liegen. Haben wir über die Schneelinie schon mal gesprochen?
Das Wort klingelt bei mir irgendwas, ja, aber ich weiß es nicht mehr.
Kann sicher sein, dass ich die schon mal erwähnt habe. Also ja, das ist im Prinzip diese Grenze, wo sich die Eigenschaften im frühen Sonnensystem grundlegend geändert haben. Ja, also ganz früher gab es ja nichts. Ja. Früher gab es im Sonnensystem nur Staub und Gas, was sich um die Sonne herum bewegt hat. Und nahe an der Sonne war es warm, weiter weg war es kalt. Und dort, wo es wirklich kalt war, da konnte eben das Gas kondensieren und lag dann eben auch in gefrorener Form war. Das heißt, ab einem gewissen Abstand von der Sonne hattest du früher eben nicht nur Staub, sondern auch Eis. Ah. Und die Grenze, wo dieses Eis quasi vorhanden ist, das ist die sogenannte Schneelinie. Mhm. Das heißt, und das hat natürlich die Entstehung der Himmelskörper beeinflusst. Also du hattest zum Beispiel erstens sehr viel mehr Material übrig. Das heißt, alles, was hinter der Schneelinie lag, konnte wesentlich mehr Material einsammeln. Und drum hast du dort auch die großen Gasplaneten, weil die Schneelinie verläuft ziemlich genau zwischen Mars und Jupiter, zwischen den Umlaufbahnen. Das heißt, dort draußen konnten die halt viel schneller und viel größer wachsen, die Planetenembryos, und dann eben so groß werden, dass sie halt mit ihrer Schwerkraft auch das ganze Gas festhalten konnten. Ja. Und das war im warmen Bereich des Sonnensystems, auf der warmen Seite der Schneelinie, eben nicht der Fall. Darum hat man dort eben die kleinen, felsigen Himmelskörper. Und auch natürlich Zusammensetzung der Objekte selbst, der kleineren. Ja, also du hast die Kometen, die sind weiter weg von der Sonne entstanden, die enthalten neben dem Gestein auch viel Eis, drum hast du die ganze Kometenaktivität, wenn das Eis dann sich wieder verflüchtigt in der Nähe der Sonne. Die Asteroiden, die näher an der Sonne entstanden sind, die haben halt wenig Eis. Und Vesta und Ceres liegen eben genau auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie. Ah. Das heißt, du hast da quasi Dawn Vesta analysiert, das heißt, die sind da nicht vorbeigeflogen, sondern wirklich haben abgebremst, haben sich da in der Umlaufbahn eingeschwenkt, dann den ganzen Planeten, den ganzen Asteroiden geologisch kartiert, also wirklich im Detail untersucht, die ganze Geologie untersucht. Und jetzt macht man bei Ceres eben dasselbe. Dann kann man wirklich eben zwei dieser Objekte direkt vergleichen und sehen, wie sich halt quasi die Bausteine, weil die Asteroiden sind ja die übrig gebliebenen Planetenbausteine, wie sich diese Bausteine für die Planetenentstehung auf unterschiedlichen Seiten der Schneelinie unterscheiden. Das heißt, das war schon von Anfang an eines der Ziele, dass man eben genau diesen Aspekt untersucht und deswegen auch nicht nur Ceres, sondern eben auch Vesta untersucht.
Hat die Schneelinie auch Auswirkungen auf die Entstehungsgeschwindigkeit der Himmelskörper?
Das ist eine gute Frage. Da spielen nur noch andere Aspekte mit. Also es ist so, dass einerseits natürlich die Menge, also die, wenn du jetzt mit Entstehungsgeschwindigkeit meinst, wie schnell so ein Planet anwächst.
Ja, das meine ich.
Ja, dann spielt natürlich einerseits die Menge des Materials eine Rolle, dass das vorhanden ist, das ist logisch. Mhm. Andererseits spielt aber auch die Rate, mit der dieses Material zusammenstößt, eine Rolle. Und da haben wir das dritte Keplersche Gesetz, das sagt, je weiter weg etwas um einen Stern kreist, desto langsamer tut es das. Ja, also der Merkur braucht 88 Tage für eine Runde um die Sonne, wir brauchen 365 Tage, der Jupiter braucht 5 Jahre und so weiter. Also je weiter weg du gehst, desto länger braucht man einmal um die Sonne rum. Das heißt, und je länger du da rumbrauchst, desto langsamer bewegt sich das Zeug auch, desto weniger Kollisionen zwischen denen gibt's auch. Und wenn du noch weiter, also je weiter raus du gehst, desto mehr verteilt sich das Zeug dann auch. Das heißt, es ist keine so lineares Verhältnis.
Mhm. Also ist es,
du hast halt quasi optimale Bereiche. Also da,
wo es Jupiter ist, also nicht abhängig von der Schneelinie, sondern korreliert nur mit ihr.
Na, es hat oder? Schon damit zu tun. Also nimm Jupiter. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Und das ist er nicht umsonst. Also der liegt direkt hinter der Schneelinie. Mhm. Also dort, wo es quasi optimal war. Der ist quasi, einerseits hat er sehr viel Material gehabt, um sehr stark zu wachsen. Andererseits war er noch nicht so weit weg von der Sonne, dass das dann quasi noch das Material sich dort zu weit verteilt hätte oder zu langsam wäre für Kollisionen. Wenn du weiter rausgehst, dann kommt dann irgendwie Saturn, der ist auch noch fast so groß wie Jupiter. Aha. Und dann kommen Uranus und Neptun. Die sind schon wieder deutlich kleiner als die beiden großen Jupiter und Saturn. Was eben daran liegt, dass Uranus und Neptun so weit draußen sind, dass sich da der ganze Krempel schon viel, viel langsamer um die Sonne bewegt hat und auch noch viel dünner gestreut ist. Das heißt, da, obwohl da quasi auch mehr Material vorhanden war, weil es hinter der Schneelinie war, waren eben dann die Bewegungsgeschwindigkeit von dem ganzen Zeug halt viel zu langsam, als dass es dann zu ausreichend Kollisionen kommen konnte, damit was draus entsteht. Und noch weiter draußen, hinterm Neptun, da ist dann gar nichts mehr entstanden. Da hast du nur noch die Asteroiden. Da ging es dann eben nicht mehr weiter nach der Asteroidenentstehung, weil dann eben da die sich alles so langsam bewegt und so weit auseinander gezerrt ist, dass es da kaum noch zu relevanten Kollisionen kommt, wo dann wirklich große Körper entstehen können. Das heißt, es gibt quasi so einen Idealbereich für große Himmelskörper und der liegt halt da so auf der, knapp hinter der Schneelinie auf der kalten Seite, da wo eben bei uns auch der größte Planet im Sonnensystem sitzt, der Jupiter. Mhm.
Haben wir eigentlich, frage ich mich die ganze Zeit, haben wir eigentlich noch andere Sonden in Planung? Oder sind wir gerade ausschließlich damit beschäftigt, die Sonden, die rumfliegen oder die Daten, die da rumfliegen, die gerade erzeugt werden, auszuwerten?
Nein, geplant wird jede Menge. Also es braucht ja auch so eine Raummission, hat ja auch einen irrsinnigen Vorlauf. Eben, ja, das sind ja teilweise irgendwie 20, 30 Jahre, bis sowas gemacht wird. Wir haben in der letzten Folge über das Hubble-Teleskop geredet, wo die Planung im Prinzip in den 40ern angefangen hat und dann irgendwie in den 90ern ist das Ding geflogen. Mhm. Also da gibt es einen irrsinnigen Vorlauf und natürlich gibt es jede Menge Planungen. Also es wird in alle Richtungen, also Weltraumteleskope, neue werden geplant, die losfliegen sollen, große und kleine Planetenmissionen werden geplant. Also ich glaube, die NASA will jetzt zu Europa endlich mal fliegen, ziemlich konkret, dem Jupitermond Europa. Mhm. Das ist eine ziemlich konkrete Mission, wo auch schon, ich kann mich erinnern, wie ich damals in Mitte der 90er angefangen habe zu studieren, habe ich mal einen Vortrag gehalten über Raummissionen zu den Jupitermonden und da schon irgendwie Konzepte, Geschichten irgendwie erzählt aus den 80er Jahren, die da vorgeschlagen worden sind. Also auch das ist was schon seit Ewigkeiten diskutiert wird. Und jetzt wird es dann schon wirklich ernst, dass man wirklich sagt, okay, jetzt machen wir das wirklich, wir fliegen zu Europa. Dann gibt es zum Beispiel die Asteroid Retrieval Mission, diese coole Geschichte, wo man halt irgendwie ursprünglich mal einen Asteroid einfangen wollte und zur Erde schleppen, was man jetzt ein bisschen variiert hat, das Konzept, was aber auch dann mittlerweile fast noch cooler geworden ist, die Mission. Wenn man jetzt quasi nur noch, jetzt fliegt man zu einem Asteroid und lädt sich dort einen großen Stein auf, der da auf der Oberfläche rumliegt und nimmt den mit. Mhm. Das klingt, auf den ersten Blick klingt es langweiliger als einen ganzen Asteroiden abschleppen. Aber.
Ja, aber ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, ne? Weil so um so einen Asteroiden kann ich im Zweifelsfall einfach ein Netz legen und den so daherziehen. Aber ja, wenn ich einen Stein mitnehmen will, muss ich da ja landen, den Stein wirklich aufsammeln, wieder starten.
Ja, das Ding ist also, dass ich habe auch zuerst gedacht, dass es eigentlich viel cooler wäre, den ganzen Asteroid abzuschleppen. Wäre vielleicht rein von der Geschichte her vielleicht wirklich cool. Das Problem ist, man will ja nicht einfach nur aus Spaß und der Freude Asteroiden durch die Gegend schleppen, sondern daraus was lernen. Ja, man möchte ja Forschung machen. Und das Ding ist, wenn du also einen kompletten Asteroid abschleppst, den musst du halt dann wirklich irgendwie so eintüten oder sonst was. Ja, also du musst da wirklich so einen großen Beutel drum legen, wie es da in der ursprünglichen Planung war, den abschleppen, und das ruiniert dir die komplette Oberfläche vom Asteroid. Mhm. Das heißt, da lernst du dann nicht mehr so viel, wie du lernen könntest. Und wenn du da jetzt hinfliegst und einen Stein mitnimmst, geht es viel besser. Und das waren, das habe ich vor kurzem mit einem Kollegen von mir besprochen, der sich auch mit Asteroidenabwehr und Asteroidendynamik beschäftigt. Der hat mir erzählt, dass die da jetzt quasi noch so eine kleine Zusatzmission planen oder vorgeschlagen haben zumindest, die wirklich cool ist. Da geht es um Asteroidenabwehr. Da haben wir sicher auch schon öfter drüber gesprochen. So, was du tun kannst, um die Bahn von dem Asteroid zu verändern. Und eine der elegantesten Methoden ist, einfach die Gravitationskraft zu nutzen. Ja, also wenn du ein Raumschiff hast, das in die Nähe von einem Asteroid fliegst, dann wirkt zwischen Raumschiff und Asteroid Gravitationskraft. Und diese Gravitationskraft kann die Bahn des Asteroiden verändern. Das Problem ist, dass du dafür sehr viel Masse ins All bringen musst. Also du brauchst ein schweres Raumschiff, das genug Gravitationskraft aufbringen kann, um den Asteroid auch wirklich zu verändern. Und Masse ins All bringen ist teuer. Was die jetzt aber machen ist, die sagen, wir fliegen dahin und wir nehmen uns einen Stein mit. Ja, das heißt, die holen sich die Masse für diesen Gravitationsabschleppdienst direkt vom Asteroid. Das heißt, da kommt eine leichte Raumsonde, fliegt da zu diesem Asteroid hin, krallt sich an so einem großen Stein fest, hieft den ins All, und dann ist es eine schwere Raumsonde geworden. Und bevor die dann quasi zurück zur Erde fliegt, können die dann noch testen, wie stark sich jetzt quasi die Bahn des Asteroiden verändert, wenn man da eben mit so einer durch Asteroidengestein beschwerten Raumsonde in der Nähe ein bisschen rumfliegt. Hm. Das heißt, du hast dann quasi nicht nur das Asteroidenmaterial zur Erde gebracht, sondern eben auch gleich noch eine Mission zur Asteroidenabwehr mitgetestet.
Wahnsinn.
Ja, also es gibt noch eine Menge andere Missionen, die noch geplant werden, aber es sind schon coole Sachen in Planung.
Was ich daran immer so faszinierend finde, ist auch, dass das alles, du kannst es ja nicht einfach so fernsteuern. Du gibst ja nicht einfach ein Signal an der Fernbedienung und dann bewegt sich da was, sondern du hast ja aberwitzige Signallaufzeiten.
Du musst halt quasi immer fasziniert. Halt vorher genau, das ist halt das Gute, dass wir da doch, wir wissen halt sehr, sehr gut mittlerweile, wie sich Himmelskörper bewegen. Das heißt, wir können wirklich schon, wir müssen nicht jetzt darauf warten, geht er jetzt links rum, geht er jetzt rechts rum, was macht er jetzt? Sondern wir können wirklich irgendwie schon vorher berechnen, wie das Ding sich bewegt und dann halt die Missionen entsprechend darauf abstimmen. Aber trivial ist es trotzdem nicht. Das ist klar. Das ist wirklich höchst kompliziert. Und dass die das doch immer wieder schaffen, das ist durchaus sehr überraschend. Ja, nicht überraschend, beeindruckend.
Bemerkenswert, um das Trinkspiel am Laufen zu halten.
Ja, genau. Bemerkenswert.
Dann haben wir noch eine Rubrik, Neues aus der Vortragsreisenwelt. Wo kann man dich denn angucken? Ich finde das immer ganz lustig, so jede Sendung, die wir machen, bist du irgendwo anders unterwegs.
Ja, Hast du mal ausgerechnet,
wie viele Tage du nicht zu Hause bist im Jahr?
Könnte ich mal ausrechnen. Also es sind jetzt ist es gerade echt extrem. Also ich war jetzt zuerst 3 Wochen weg, dann war ich irgendwie jetzt 2 Wochen und 1,5 Wochen zu Hause. Jetzt bin ich gerade wieder 1,5 Wochen innerhalb eines 3-Wochen-Trips. Dann bin ich wieder, glaube ich, 7 Tage zu Hause, dann wieder 5 Tage weg, dann 3 Tage zu Hause, dann wieder 6 Tage weg. Also gerade jetzt im Mai, Juni ist es echt extrem mit den Reisen. Aber ja, kann Schlimmeres passieren. Nee, ich bin jetzt am 19., also nächsten Dienstag, am 19. Mai in Stuttgart. Und halt dann einen Vortrag, da geht es um Aliens und Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben. Und wer das verpasst, kann am 23. Mai nach Mannheim kommen. Da erzähle ich nochmal über Aliens und Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben. Und wer den Süden nicht mag, der kann dann Anfang Juni in den Norden kommen. Da habe ich am 3. Juni in Bremen, an der Uni Bremen, einen Vortrag über Astrologie und erzähle, warum Astrologie nicht funktionieren kann und warum es durchaus sinnvoll ist, sich kritisch mit Astrologie auseinanderzusetzen und das nicht nur irgendwie harmloser Unfug ist.
Hast du den Vortrag schon mal irgendwo gehalten?
Den Astrologie-Vortrag habe ich, glaube ich, in der Form noch nie gehalten. Ich habe einmal vor Jahren, irgendwann war ich mal auf so einer Geisteswissenschaftler-Konferenz in Tübingen eingeladen. Das war eine coole Sache, eigentlich eine absurde Sache. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Geisteswissenschaftler-Konferenzen warst oder auf Naturwissenschaftler-Konferenzen.
Auch nicht.
Nee. Also bei den Naturwissenschaftlern ist es im Prinzip so, wie man sich vorstellt, da stehen Leute und halten Vorträge und halten Vorträge und danach wird diskutiert. Mhm. Aber bei den Geisteswissenschaftlern ist es echt noch so, dass die teilweise wirklich, die stehen vorne und lesen vor. Die haben halt irgendwie ein Skript, ein Vortragsskript von irgendeinem Bücherartikel, stehen da und lesen das einfach vor. Mhm. Rein. Also gibt es keine Folien, nix, sondern die stehen da, lesen das vor, dann wird kurz diskutiert, dann kommt der Nächste, liest vor, dann kommt der Nächste, liest vor.
Klingt nach einer prinzipiell langweiligen Veranstaltung.
Ja, also ich habe keine Ahnung, warum das sich bei den Geisteswissenschaften da so eingebürgert hat und ob das überall so ist. Früher war es vielleicht noch öfter so, aber zumindest da bei dieser Geisteswissenschaftlerkonferenz in Tübingen, da, das war irgendwie so eine Museumsgeschichte, da ging es irgendwie um eine Ausstellungseröffnung, der Himmel, Welt, Bild und Weltverständnis und irgendwie so hieß das, keine Ahnung. Und da waren halt irgendwie Kunsthistoriker und Philosophen und was soll alles da so bei dieser Thematik, irgendwie der Himmel im Laufe der Zeit so aufgetreten ist. Mhm. Und ich wurde halt irgendwie eingeladen, um was zur astrologischen Deutung und zur Astrologie zu erzählen. Und ich habe gedacht, okay, dann mache ich das auch so wie die Geisteswissenschaftler und habe mir dann echt irgendwie auch meinen Vortrag quasi so aufgeschrieben als Text und habe den dann auch vorgelesen. Weil wir die nicht auffallen, wir haben alle anderen auch so gemacht. Ja. Und den Vortrag habe ich halt mal gehalten, der ist, glaube ich, sogar mit, der ist dann auch irgendwie veröffentlicht worden in diesem Ausstellungskatalog und sogar noch irgendwie online auf dem Preprint-Server ist auch noch drauf. Aber das war halt quasi ein ganz anderer Vortrag als den ich da jetzt in Bremen halten werde. Da werde ich dann durchaus noch ein bisschen weit gestreuter über die Astrologie reden, wo sie halt irgendwie in der Gesellschaft auftaucht, wo sie halt dann durchaus unangenehme oder auch schwerwiegende Folgen haben kann und auch ein bisschen auf die wissenschaftlichen Hintergründe eingehen, was jetzt eigentlich der Grund ist, warum dieses ganze astrologische Konzept Unsinn ist. Also ich habe den noch nicht komplett ausgearbeitet, aber es wird sicher interessant, hoffe ich mal.
Wo ich eigentlich hin wollte ist, oder ich hatte die vage Hoffnung, dass du erzählst, dass die ganzen Horoskopfreunde draußen stehen und demonstrieren.
Das weiß ich nicht. Also ich bin gespannt. Also das ist auf der Uni Bremen. Ja, also das da ist jetzt nicht unbedingt, das ist auch im Rahmen so einer Veranstaltungsreihe, wo es generell irgendwie so um kritisches Denken und so weiter geht. Mhm. Und ich rechne da jetzt nicht mit wahnsinnig aufgeheiztem Publikum. Obwohl ich bei den gleichen Leuten, also das macht die Studentenvertretung der Uni Bremen, da habe ich vor ein paar Jahren schon mal einen Vortrag gehalten, da ging es um diesen ganzen Weltuntergangskram und da habe ich danach erzählt, dass ich dann da im Publikum hätte sich eine Frau ausgezogen. Das habe ich irgendwie, das war also schlecht, ich habe das nicht mitbekommen, aber die war aber, glaube ich, es war jetzt nicht irgendwie Femin oder sowas, ich glaube, die war da besoffen, hat man mir erzählt.
Ach so.
Aber das habe ich leider nicht mitbekommen. Also in Bremen passieren anscheinend ab und zu lustige Dinge. Also komm vorbei, 3. Juni in Bremen. Und am 4. Juni bin ich in Hamburg und da gibt es Skeptics in the Pub.
Genau.
Und da erzähle ich auch nochmal was über Astrologie. Also das ist, glaube ich, Centro Sociale heißt der Veranstaltungsort. Das wird sicher auch nett. Also da bin ich schon gespannt, ob es da auch Bier gibt zum Vortrag.
Wenn schon Pub du kannst ist. Davon ausgehen, dass es da Bier gibt. Ich glaube, ich kenne die Organisatorin davon. Die ist Bier nicht abgeneigt.
Okay, na, ist ja schon. Also dann, wie gesagt, da bin ich in. Und dann, es geht dann noch weiter. Also ich habe dann irgendwie, das werde ich dann nochmal irgendwie eben meinen Blog nochmal extra ankündigen. Ich bin dann noch Mitte Juni in Würzburg und in
Berlin
Bamberg.
Auch mal irgendwie oder zumindest in der Umgebung, dass ich da auch mal hin kann vielleicht?
Ich überlege gerade. Also momentan, also wie gesagt, ich habe noch Würzburg, Bamberg und dann noch Ende Juni zusammen in Oberösterreich, in Wels und im Bad Zell. Das ist ein kleineres Dorf. Das sind, danach habe ich noch keine fixen Termine jetzt für meistens konzentrieren sich die Termine für Vorträge immer so, orientieren sich immer so grob an den Unisemestern, ja, also eher so früher Herbst und im Sommer und Winter hast eher Pause. Berlin, ich komme gerne nach Berlin. Also ich war letztes Jahr, habe ich im Dezember in Berlin einen Vortrag gehabt. Momentan hat mich gerade noch niemand nach Berlin eingeladen. Also ich komme überall hin, wo man mich einlädt und wo man mir dann halt entsprechend also ein Honorar bezahlt, weil ich kann mir das nicht leisten, irgendwie kostenlos durch die Welt zu reisen.
Nee, wir dafür, leben halt von dem, was wir tun.
Naja, es geht ja nicht so sehr darum, dass ich es dann noch wenn Vortragsanfragen kommen, dann auch meistens immer ein bisschen erklären. Also es geht nicht so darum, dass ich sage, ich bin so wichtig, ich bin so toll, ich muss jetzt irgendwie so und so viel Geld für meine Vorträge haben, sondern es geht halt darum, dass man als Wissenschaftsautor nicht unbedingt wahnsinnig reich wird und ich muss halt wirklich mehr oder weniger meine ganze Zeit eigentlich nutzen, um zu arbeiten, um zu schreiben, damit am Ende genug Geld zusammenkommt zum Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie so durch die Gegend reise, dann kann ich nicht so arbeiten, wie ich will. Das heißt, die Honorare quasi, die ich für meine Vorträge verlange, sind mehr so als Art Verdienstausfall zu verstehen, dass ich es mir eben leisten kann, jetzt meine Arbeit liegen zu lassen und einen Vortrag zu halten.
Das heißt, du betrachtest deine Vorträge gar nicht als Arbeit? Also als
doch, schon auch natürlich. Also es ist schon noch Arbeit, aber es ist eben Arbeit, die ich eben, wie ich zum Beispiel auf der Universität noch gearbeitet habe, habe ich für Vorträge so gut wie nie irgendwas verlangt. Ja,
also, ja klar, das ist, weil, das gehört irgendwie das, dazu.
Genau, weil ich das halt einfach als Teil meiner normalen Arbeit angesehen habe und es von der Uni sowieso auch, ich habe von der Uni ein Gehalt bekommen und es gab auch ein Reisebudget und so weiter. Und momentan ist es, würde ich auch sagen, dass Vorträge Teil meiner jetzigen Arbeit sind als Wissenschaftsautor oder als Wissenschaftsvermittler. Das Problem ist halt, ich habe halt diese Strukturen nicht mehr, die du an der Uni hast. Ich habe kein Budget oder sonst was. Das heißt, ich sehe es als Teil meiner Arbeit an, aber ich kann es mir halt, ich muss halt jetzt mit diesem Teil meiner Arbeit Geld verdienen, weil ich eben nicht mehr so wie vorher bei der Uni habe ich quasi durch meine normale wissenschaftliche Arbeit in der Uni Geld verdient, das ausgereicht hat für alle anderen Aktivitäten. Ich konnte halt irgendwie so Aktivitäten wie Vorträge machen, ohne dafür Geld zu verlangen. Jetzt als Wissenschaftsautor reicht eben der reine Autorenteil nicht aus, um das quasi damit. Also es reicht aus zum Leben, wenn ich halt sonst nichts anderes mache. Wenn ich was anderes machen will, wie eben durch die Gegend reisen, dann muss ich halt jetzt auch für diesen Teil der Arbeit Geld verlangen. Also ist halt immer ein Problem, weil gerade die Organisatoren, also die Leute, die halt irgendwie Interesse hätten, so Vorträge zu veranstalten, halt irgendwie, keine Ahnung, Schulen, Volkshochschulen, Bildungseinrichtungen und so weiter, das sind halt gerade die, die halt dann meistens kein großes Budget haben, um Vorträge zu bezahlen. Das ist halt dann immer ein Problem. Aber
ja gut, aber die könnten sich dann ja auch wieder an die Universitäten wenden und von da kostenlos oder quasi kostenlos Vortragende sich besorgen. Ich meine, wenn sie dann jemanden haben wollen, der halt Freiberufler ist, dann ja, wie willst du es denn sonst machen?
Ja. Aber wie gesagt, ich bin immer überrascht, was da für Veranstalter kommen. Also schon in Bamberg bin ich von der katholischen Hochschulgemeinde eingeladen worden. Die haben dort auch irgendwie so Weiterbildung zu allen möglichen Themen und dann erzähle ich halt dann den katholischen Studenten was über Astronomie, wenn sie was hören wollen. Also das ist immer, und in Österreich bin ich mit einer Schule eingeladen. Bei den Schulen ist es auch so, es gibt wirklich Schulen, die haben überhaupt kein Geld leider für irgendwas und dann gibt es Schulen, die haben irrsinnig wohlhabende Fördervereine, die das Geld irgendwie links und rechts ausgeben können. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich bei den Schulen.
Ja, das ist in der Tat, ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Aber das ist bei Hochschulen halt auch genauso. Ja, ne? Ja. Dann hast du irgendwie, also mein Professor erzählte mir mal, dass es gab ein Semester, da hat er ein Reisekostenbudget von 100 Euro gehabt.
Also ich glaube, wir hatten auf der Uni damals, wie ich noch Student war, wir hatten eigentlich fast überhaupt kein Reisekostenbudget. Also wir hatten quasi meistens was so bei Konferenzen, dass man irgendwie als Student vom Veranstalter der Konferenz Geld bekommen hat. Das heißt, du hast dann quasi, meistens hat es gereicht, entweder für Reise oder Unterkunft. Das heißt, es war dann meistens so, dass du halt irgendwie von der Konferenz, von dem Veranstalter hast irgendwie Geld bekommen für die Unterkunft und die Reise haben wir uns dann halt immer selbst organisiert. Das heißt, wir sind dann echt irgendwie mit dem Autobus 1,5 Tage in der Nacht irgendwie nach Belgrad gefahren und irgendwie so absurde Sachen, weil es halt das Billigste war. Eine Freundin von mir hat in Island im Winter gezeltet, weil das Geld halt nur für den Flug gereicht hat und nicht für die Unterkunft. Also da gibt es schon lustige Sachen. Wo ich seltsamerweise so gut wie nie bin, sind Buchhandlungen. Da bin ich so gut wie nie. Was eigentlich so das klassische Biotop wäre für Autoren, dort über zu sprechen. Aber die scheinen, ich weiß nicht, entweder sie scheinen nicht an Sachbuchautoren interessiert zu sein oder nicht an mir, das kann ja auch sein. Aber da, ich war jetzt dieses Jahr, ich war in Kirchheim in der Nähe von Stuttgart, jetzt im März bei einem Vortrag, Lesung in einer Buchhandlung. Das war wirklich schön dort, war auch wirklich voll, also da kamen dann auch Leute. Und ansonsten, ich glaube, davor war ich mal, war ich das letzte Mal davor in der Buchhandlung, ich glaube 2013 in Hamburg irgendwo. Also in Buchhandlungen bin ich ganz, ganz selten, dass mich Buchhandlungen einladen für irgendwelche Veranstaltungen. Was ich schade finde, weil ich halt irgendwie sehr gerne Bücher lese und ich.
Ja, und das ist auch ein sehr angenehmes Umfeld,
um. Ja, natürlich. Ich habe ja schon mal gesagt, was ich auch cool finde, was ich gerne mal machen würde, wäre einfach so, quasi so unter Anführungszeichen Beratung. Ja? Also ich würde mich in eine Buchhandlung hinsetzen, irgendwie die Wissenschaftsabteilung, dann irgendwie da 10 Bücher rausholen über Astronomie, Physik und dann halt einfach den Leuten kurz erklären, okay, das ist jetzt das Buch vom Brian Greene, da geht es um Kosmologie, das ist das und das und das Buch ist gut für die Leute.
Aber das Problem ist, dass in der gleichen Abteilung halt auch dieses ganze Geschwurbelzeugs liegt, ne?
In guten Buchhandlungen nicht, das sind andere Abteilungen, aber ja. Also wie gesagt, falls Buchhändler zuhören, Bescheid. Also ich komme auch gerne in Buchhandlungen, aber es ist irgendwie, irgendein Grund sind Buchhandlungen sind nicht so meine Zielgruppe. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Vorträge habe ich echt irgendwie so bei Vereinen, kann man eher sagen. Das sind dann meistens immer so, keine Ahnung, jetzt irgendwie das, wo ich jetzt in Stuttgart bin, das ist das Humanistische Zentrum zum Beispiel, oder die Giordano Bruno Stiftung, oder so Studentenvereine und sowas. Also das ist eher, da kommt noch am meisten rein. Ja, also wie gesagt, kommt vorbei. Stuttgart, Mannheim, Bremen, Hamburg und
irgendwo in Oberösterreich und ja, Bamberg.
Also wie gesagt, kann man da verlinken, also alle meine Termine gibt es sowieso immer auf meiner privaten, also meiner persönlichen Homepage und im Blog sind sie auch immer angekündigt und bei Facebook sowieso und bei Twitter auch. Also das man kann schon rausfinden, wenn man es wissen will, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in Stuttgart, ich war noch nie in Stuttgart so richtig, wirklich. Ich war in Mannheim schon öfter, in Bremen schon oft, in Hamburg schon wahnsinnig oft. In Stuttgart bin ich, glaube ich, bis jetzt immer nur umgestiegen
auf den Bahnhof. Das ist auch irgendwie so eine Stadt, da fährt man eigentlich nicht hin. Also das ist ganz komisch, ja. Ich war auch erst ein einziges Mal in Stuttgart.
Ja, weiß nicht. Ich bin
morgens rein, kurz Termin gehabt und sofort wieder zurückgefahren. Nee, stimmt nicht. Ich bin noch in Hamburger essen gegangen.
Also ich werde dann berichten, wie es meine Expedition zu den Schwaben, wie es war.
Ich bitte darum. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen.
Ja.
Eine Nachricht, über die ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich muss jedes Mal, wenn ich diese Nachricht lese, muss ich irgendwie feixen oder grinsen. Also ich weiß überhaupt nicht, was daran so lustig ist, aber ich fand die, wahrscheinlich ist die Schlagzeile. Fliegendes Auto in der Slowakei abgestürzt.
Das ist wirklich eine coole Schlagzeile.
Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde, aber ich finde das total lustig.
Das ist so viele Fragen. Ich meine, irgendwie erstmal fliegendes Auto, wo kommt das her, warum? Das gibt sowas schon. Dann abgestürzt, warum? In der Slowakei, wo ist es gerade irgendwie? Kam es aus der Slowakei? Flog es da drüber? Ist es abgeschossen?
Das ist großartig, oder? Das ist so fliegendes Auto in der Slowakei. Nein! Das ist das Aeromobil. Das Aeromobil, das ist dieses Ding, das ist vor weiß ich gar nicht, 2-3 Jahren ist das auch mal durch die Presse gegangen, dass ein Typ ein Auto gebaut hat, das einfach ausklappbare Tragflächen hat.
Ja, sowas gab es ja schon öfter, solche Versuche, oder? Die haben es ja nie wirklich durchgesetzt.
Naja, und der hat aber halt einen Prototypen gebaut, also einen fahr- und flugfähigen Prototypen und das ist, glaube ich, sogar ein Deutscher, der das gebaut hat. Mhm. Und der testet das in der Slowakei. Also das ist halt einfach in Nitra, in der Slowakei, da gibt es einen Flugplatz und da testet er das Gerät halt die ganze Zeit und damit ist er abgestürzt. Was jetzt irgendwie ein bisschen schade ist, weil klingt halt spektakulärer, wenn man nicht weiß, was passiert ist, weil so ein fliegendes Auto über der Slowakei abgestürzt.
Und er sie überlebt, tot oder?
Der hat das überlebt, ist mit dem Fallschirm abgesprungen.
Okay.
Aber trotzdem verletzt ins Krankenhaus gekommen. Aber es ist falsch, was ich finde. Also es ist insgesamt, macht das ganz lustige Bilder in meinem Kopf. Okay. Fliegendes Auto, Typ springt aus einem fliegenden Auto ab, das abstürzt.
Also wie so James Bond-mäßig irgendwie.
Ja.
Gerade in der Slowakei, das passt ja auch doch so als James Bond.
Stimmt.
So im Kalten Krieg doch so hinter Wien, doch hinter die Grenze in Ostblock und dann abgeschossen von den Russen mit dem fliegenden Auto.
Ich
weiß, was da wirklich abgeht.
Ich habe noch was Lustiges. Was aber auch irgendwie, das ist halt irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, das kommt meinem wieselartigen Charakter, glaube ich, ein bisschen entgegen. Hast du schon mal von audiogener Epilepsie bei Katzen gehört? Ja, genau das, was du dir jetzt gerade vorstellst, darum geht's. Audiogene Epilepsie. Gerade ältere Katzen reagieren offensichtlich krampfartig auf Geräusche im Ultraschallbereich. Das hat jetzt, ich weiß gar nicht, was waren das für Forscher? Ich weiß, wo waren die denn? Ich glaube, es waren britische Forscher, die sich das, die britische Wissenschaft haben festgestellt. Die haben halt geguckt, woher das kommen könnte, dass Katzen manchmal einfach umfallen, wenn man mit Alufolie knistert.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe schon lange, meine Eltern hatten lange Katzen, aber die sind, glaube ich, nie umgefallen.
Ich finde allein die Vorstellung, dass du mit Alufolie knisterst und die Katze umfällt, total
Alufolie klasse. Knistern macht Ultraschall.
Anscheinend gibt es da irgendwelche Geräusche, also irgendwelche Nebengeräusche.
Ich sehe jetzt gerade irgendwie alle Hörerinnen und Hörer die Alufolie rausgraben, um das zu testen zu Hause.
Das war genau das, was ich zuerst gedacht habe, wie fies das wohl ist. Sitzt du im Labor, hast irgendwie so 10 Katzen da stehen, und ist eine Alufolie, fallen 8 Katzen um. Naja, sie haben jedenfalls rausgefunden, dass Töne im Ultraschallbereich, die dann irgendwie so nebenbei erzeugt werden, diese audiogene Epilepsie auszulösen.
Gab es denn einen Anlass zu der Forschung oder waren es einfach nur die üblichen fiesen Forscher, die Tiere quälen wollten?
Ja, genau, das waren einfach böse Forscher. Nein, es ist ein Auftraggeber war eine Tierschutzorganisation. Mhm. Den Auftrag haben sie halt erteilt, weil es halt diese audiogene Epilepsie anscheinend total häufig gibt bei Katzen. Also insbesondere bei Katzen, die älter als 15 Jahre alt sind. Das heißt, wenn du wissen willst, wie alt eine Katze ist, machst du halt Geräusche, die im Ultraschallbereich sich auch irgendwie abspielen.
Das ist faszinierend.
Die Hälfte der Tiere, die reagiert hat, war schwerhörig.
Meine Güte, die armen Viecher.
Das ist, ich weiß überhaupt nicht, was ist eine so absurde Meldung. Und man braucht nicht unbedingt Alufolie, manchmal reicht es auch zu machen, Zunge schnalzen.
Ja, das ist wie diese komischen Ziegen, die irgendwie sich totstellen oder irgendwie umfallen, wenn sie erschreckt werden oder sowas. Da gibt es auch so Geschichten. Da gibt es irgendwie so eine komische Ziegen, wenn du die erschreckst, fallen sie um und sind kurz scheintot oder sowas.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Ich weiß, keine Ahnung, ich habe es mal im Fernsehen gesehen. Es gibt Ziegen anscheinend und dann ist es so eine Art Abwehrmechanismus. Also die werden wirklich kurz irgendwie, schaltet sich anscheinend irgendwie das Gehirn dann aus und dann liegen Wahnsinn. Die rum, damit sie irgendwie nicht gefressen werden und irgendwann stehen sie wieder auf. Aber ja, Tiere sind seltsam. Das Menschen auch, Wahnsinn. Aber Tiere sowieso. Ich überlege gerade, welche von meinen seltsamen Meldungen da am besten dazu passt.
Sie haben übrigens 96 Katzen getestet und auf raschelnde Alufolie haben 82 davon reagiert. Das ist also nicht bloß irgendwie so, oh ja, im Zufallsbereich, sondern ich nehme jetzt immer Alufolie mit, wenn ich irgendwie rausgehe.
Das ist sicher, die haben sicher Spaß gehabt, die Forscher.
Glaube ich aber auch. Es gibt, kennst du diese Videos auf YouTube von Leuten, deren Katzen in Gläser klettern?
Ja, ja.
Ich vermute mal, dass das sowas war, dass sie da gesessen haben und sich kaputt gelacht haben über Katzen.
So, dann kommen wir zur ernsthaften Wissenschaft, bevor uns wieder Katzen-Content vorgeworfen wird.
Genau.
Was nehme ich hier von meiner ernsthaften Wissenschaft? Hast du schon mal ein Kind zur Welt gebracht, Holger?
Mehrere, ja.
Ja.
Und das war sehr schmerzhaft.
Genau, dann bist du gerade hier falsch bei der Studie. Denn da geht's um die Auswirkungen von schmerzhaften Ereignissen auf das Gedächtnis und wie das verändern. Und hier hat jemand verglichen, es gibt ja das quasi Frauen vergessen, wie schmerzhaft eine Geburt ist.
Das tun die ja
vergessen,
wirklich.
Aber dass du quasi dich später nicht mehr daran erinnerst, ich kann es nicht nachvollziehen, wie schmerzhaft das ist. Ich vermute mal, es ist nicht unbedingt angenehm. Aber wenn du dich quasi danach befragst, dann zeigt sich, dass sie es dann im Nachhinein nicht so schlimm einschätzen, wie sie es direkt da eingeschätzt haben. Und diese Studie, und zwar waren das polnische Wissenschaftler, die haben das Gleiche gemacht mit Marathonläufern. Das heißt, die haben Marathonläufer direkt nachdem sie ins Ziel gekommen sind, gefragt und 62 Stück insgesamt und gefragt, dass sie halt ihren Schmerz einschätzen sollen, wie schlecht es ihnen gerade geht auf einer Skala von 1 bis 7. Und im Durchschnitt haben die meisten das auf 5,5 geschätzt, wie es ihnen momentan direkt im Zieleinlauf gerade nach dem Marathon ging. Und dann haben sie es ein paar Monate später, ich glaube 6 Monate später, nochmal befragt und da, wie es ihnen damals gegangen ist nach dem Zieleinlauf, und da haben sie es dann nur noch auf ungefähr 3,2 geschätzt. Und haben dann halt gezeigt, dass es halt im Wesentlichen das gleiche Verhalten ist, was du eben auch bei diesen ähnlichen Studien hast, wo es um Geburten geht. Und wollen das jetzt irgendwie, das war jetzt nicht, also ich habe die komplette Arbeit noch nicht gelesen, aber es geht im Wesentlichen darum, herauszufinden, wie jetzt quasi wirklich sich Schmerz auf, dass das die Fähigkeit des Erinnerns auswirkt. Also wie sich der Mensch an was erinnert, ist ja auch noch nicht ganz wirklich geklärt, wie das wirklich abläuft im Gehirn. Und anscheinend spielt da irgendwie eine auf irgendeine Art und Weise eine relevante Rolle. Und das haben die halt da jetzt mit, weil irgendwie vielleicht ist es einfacher, Marathonläufer zu befragen, kurz nach einem Marathoneinlauf, als irgendwie Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben.
Die haben andere Sorgen. Aber das deckt sich mit meiner Alltagserfahrung. Ich habe mal, 1987 war das, hatte ich einen Bauchdeckenabszess und habe lange im Krankenhaus gelegen, 7 Wochen. Und bin in diesen 7 Wochen, ich mal fast 2 Wochen intravenös ernährt worden, weil ich so starke Schmerzen hatte, dass ich nichts machen konnte. Ich weiß, dass das so war, aber ich habe an diesen Schmerz selber überhaupt keine Erinnerung. Also ich weiß das wirklich nur aus letztendlich Erzählungen und weil ich bei Bewusstsein war und also deckt sich durchaus, dass man sich an den Schmerz, also ich weiß, dass es sehr, sehr schlimm gewesen sein muss. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür oder keine Erinnerung daran, wie schlimm es wirklich war.
Ja, und das Problem ist auch bei der Sache, das ist immer noch, das wird in der Arbeit auch erwähnt, dass es halt immer noch wahnsinnig schwer ist, quasi Schmerz zu messen.
Ja, also ja klar.
Du kannst halt irgendwie, das ist halt was extrem Subjektives und du kannst es halt irgendwie nicht irgendwie wissenschaftlich exakt irgendwie messen, das Ganze, was so diese ganze Untersuchungen noch weiter verkompliziert. Aber ich fand es interessant, also ich denke mal, das wird auch ein scheiß Job sein, irgendwie auch Marathonläufer nach dem Zieleinlauf irgendwie befragen, wie geht's dir gerade? Ich habe mal von einer Studie gelesen, wo einer wirklich ständig also unterwegs irgendwie jeden Kilometer irgendwie einen Fragebogen irgendwie ausfüllen musste und so weiter, also dass
ja da. Wo du dann auch immer wieder schön dran erinnert wirst, es tut jetzt fürchterlich weh und es sind noch 13 Kilometer, die du laufen musst. Das ist nicht nett, nee.
Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich der letzte Marathon, den ich gelaufen bin, da ging es mir echt extrem super im Ziel und bei dem davor ging es mir extrem schlecht. Also ich bin da irgendwie noch, habe noch keine wirklich ausreichende Datenreihe gesammelt bis jetzt.
Na, vielleicht liegt das, hängt das unmittelbar mit dem Bierkonsum am Vorabend zusammen oder so?
Nein, im Training. Also ich war beim zweiten Mal wesentlich besser trainiert, okay, und habe gewusst, was ich mache, oder besser gewusst, was man bei einem Marathon machen muss als beim ersten Mal, und habe es halt wesentlich vernünftiger gemacht. Aber es ist, wie gesagt, ich finde das halt irgendwie jetzt ich frage mich immer dran, was daran jetzt quasi, was an diesen Schmerz vergessen, was daran ist quasi psychologisch ist und was daran wirklich irgendwie ein neurologischer Effekt ist. Also ob das quasi wirklich irgendwelche, weil das die Arten, die Erinnerungen müssen ja irgendwie im Gehirn irgendwie gespeichert werden. Es ist nicht wie auf einer Festplatte, aber die müssen halt irgendwo irgendein Prozessmuster geben, der abläuft. Und der Prozess muss irgendwie neurochemisch irgendwie funktionieren. Mhm. Und ob da jetzt quasi, und Schmerz ist ja auch was auf chemisch funktioniert, ob da jetzt quasi wirklich die Chemie des Schmerzes quasi mit der Chemie der Erinnerung wechselwirkt und diesen Effekt verursacht, oder ob das so ein psychologischer Verdrängungsmechanismus ist, der dir sagt, okay, das war scheiße, da will ich mich nicht dran erinnern, das vergesse ich jetzt.
Der psychologische Verdrängungsmechanismus ist ja letztendlich auch ein Eingriff in die Neuroplastizität des Gehirns.
Ja, da kann
ich. Ich glaube nicht, dass es überhaupt trennbar zu betrachten ist, weil alles, was auf dich einwirkt, also alles, jeder Reiz, der auf das Gehirn einwirkt, verändert das Gehirn ja. Das heißt, der Schmerzreiz oder irgendetwas anderes, an was du dich erinnerst, verändert das Gehirn wieder. Das wird noch ein Riesenspaß. Das zu verstehen oder das verstehen zu wollen, wird echt noch ein Riesenspaß. Mhm. Ich fürchte nur, dass wir es nicht mehr mitkriegen werden.
Ja, ich glaube, das Gehirn ist ziemlich kompliziert.
Ja.
Ja.
Ja, und wie Wolf Singer ist ein sehr renommierter Hirnforscher, den ich letztes Jahr mal interviewt habe. Der sagte halt auch, die Natur hat sich irgendwas einfallen lassen, was das Gehirn funktionieren lässt, dass es aussieht, als wären es Quanteneffekte. Aber es können keine sein, weil das Gehirn ist zu groß, zu warm und zu feucht.
Ja, weiß man, mit Quanteneffekten, da ist ja, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht irgendwie, du hast ja dann irgendwie, es kann schon sein, dass du halt die Quanteneffekte hast, die sich dann halt irgendwie makroskopisch irgendwie auswirken. Also ob es jetzt Quanteneffekte auf makroskopischer Ebene sind, ist eine andere Sache. Aber ob sich die quasi, dass sie sich irgendwie auf makroskopischer Ebene auswirken können, das wissen wir. Das passiert ja ständig überall, dass irgendwelche Quantenkrempel dann, was weiß ich.
Ja, aber die Esoteriker, die versuchen ja immer das Gehirn mit Quantenmechanik zu erklären, und das funktioniert halt nicht.
Ja, das ist wieder was ganz anderes. Also der ganze esoterische Quatsch. Und den habe ich jetzt gerade momentan gerade gar nicht gedacht. Aber
fliegende Autos, ne?
Genau. Naja, gehen wir jetzt wieder, machen wir simplere Wissenschaft.
Simplere Wissenschaft kriege ich hin. Ja. Weil du beim Marathon warst. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar indem sie 3500 Studienteilnehmer über 3 Jahre angeguckt haben, und zwar deren Bewegungsverhalten, haben sie festgestellt, dass man nicht zwingend, also klar, sollte man, zweieinhalb Stunden Bewegung jede Woche haben oder so ähnlich, ne? Jeden Tag eine halbe Stunde sich kontinuierlich bewegen. Weil ja, das haben wir neulich schon mal festgestellt, Sitzen macht tot.
Genau.
Ja. So, es reichen aber auch schon 2 Minuten, die du dich bewegst. Also wenn du 2 Minuten pro Tag locker gehst, senkst du dein Risiko an hier den üblichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Wer geht nicht 2 Minuten jeden Tag? Eben.
Es gibt Leute, die tun das nicht.
Wie funktioniert das? Die müssen ja in ihrem Bett wohnen.
Ja, so ähnlich. Es gibt halt Leute, die stehen morgens auf, gehen vielleicht in die Küche, machen sich ein Essen, gehen zu ihrem Auto, fahren damit in die Tiefgarage ihres Büros, fahren hoch mit dem Aufzug ins Büro, sitzen den ganzen Tag. Ja, also wer zwei Minuten mehr geht als sonst, stirbt nicht ganz so früh. Und das ist natürlich auch eine äußerst wackelige Geschichte, weil wie du schon sagtest, wer geht denn nicht 2 Minuten pro Tag?
Ja. Ich meine, gut, ich kann mal, wenn man da Dinge, die Testpersonen entsprechend auftrennen kann, dass man wirklich entsprechende Populationen quasi vergleichen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vernünftige Ergebnisse rauskommen. Aber mein Einwand war jetzt nicht so sehr.
Übrigens habe ich Mist erzählt. 2 Minuten pro Stunde.
Okay,
so was, 2 Minuten pro Stunde gehen, das ist natürlich eine andere Größe. Also das,
Das ist, da musst du irgendwie oft aufs Klo gehen, dann hast du es auch drin.
Genau. Sie haben auch nie einen Patienten angeguckt, vielleicht waren da welche dabei, die oft aufs Klo mussten oder sowas.
Ja, wenn wir schon bei diesen, dann machen wir die Gesundheitsthemen gleich in einen Aufwasch. Ich habe auch noch eine dubiose, nicht dubiose, ich weiß nicht, ob sie dubios ist, sie kommt mir dubios vor, aber das mag nur wieder nur ich sein. Wiener Wissenschaftler, österreichische Wissenschaftler, Wiener Umwelthygieniker, heißt es genau, haben herausgefunden, dass normalgewichtige Männer häufiger wegen Gewaltdelikten im Gefängnis sitzen. Das heißt, die haben untersucht.
Ui, das finde ja sogar ich fishy. Ja,
also sie haben quasi von 44.000 Gefängnisinsassen in Österreich, oder waren es überhaupt österreichische Insassen? In Österreich, ja. Haben da geschaut, ob es eine Korrelation gibt zwischen der Art des Verbrechens, also der Gewalttätigkeit und dem Body Mass Index. Mhm. Weiß ich, warum sie das gemacht haben? Sie haben es gemacht und haben halt haben die kategorisiert eben nach irgendwie untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig, adipös und morbid adipös anscheinend auch noch.
Ja.
Das ist BMI größer als 35 und haben das korreliert halt mit verschiedenen Arten der Gewaltverbrechen, also jetzt nicht irgendwelche Taschendiebe oder so, sondern wirklich eben schwere Delikte gegenüber Personen, also ist das Delikte gegen Leib und Leben, Raub, Vergewaltigung und so weiter, also alles wirklich halt schlimme Verbrechen, und haben festgestellt, dass Normalgewichtige eben Untergewichtige haben ein um 40% geringeres Risiko, wegen solcher Delikte in Haft zu kommen. Und bei Übergewichtigen, also von morbid adipös und normal adipös, ist die Inhaftierungshäufigkeit um 13% gesunken. Bei den normalen Übergewichtigen, so adipös, 40 und 42%. Also anscheinend, sie sagen auch extra dazu, sie haben jetzt sich absichtlich nicht mit Ursachen beschäftigt. Die haben einfach nur wirklich geschaut, gibt es diese Korrelation. Woran das liegen kann, das haben sie irgendwie sich nicht überlegt. Aber anscheinend gibt es diese Korrelation nicht.
Jetzt müssen wir mal gucken, ob Abspecken Verbrechensprävention ist.
Nein, wenn die Normalgewichtigen sind, die im Knast hocken.
Ach so.
Ja, also dann ist quasi, wenn du abnimmst, wirst du quasi kriminell. Also wenn das quasi
diese Korrelation wäre. Also ja, oder die Fetten sitzen einfach lieber gemütlich rum und essen was, anstatt irgendwie Banken zu überfallen oder so. Ja, ist ja auch und die eigentlich
haben keine Kraft.
Genau. Ist ja eigentlich wesentlich komfortablere Strategie.
Ja, ich weiß nicht, es ist anscheinend, ist veröffentlicht im Journal of Forensic Sciences. Ich nehme an, dass es ein vernünftiges Journal ist. Das sind Leute von der Medizinischen Uni in Wien. Und ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich fand es halt einfach nur interessant. Also wirklich, das ist eine Art von Korrelation, auf die ich nie gekommen wäre, die durchzuführen als Wissenschaftler. Zu fragen, irgendwie, ist man krimineller, wenn man dick ist oder dünn ist? Also das ist wirklich was. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas zu untersuchen. Und sie haben auch hier, sie haben die Hypothese, eine Hypothese haben sie schon noch gemacht. Sie haben gemeint, die Hypothese, Übergewichtige haben einen höheren Serotoninspiegel im Gehirn, ist die Hypothese. Und die übergewichtigen Männer haben auch häufiger einen niedrigeren Testosteronspiegel. Mhm. Und dass das irgendwie sich dann halt auf die Gewaltbereitschaft irgendwie auswirkt. Aber wie gesagt, wie das jetzt wirklich ist, das hat man nicht irgendwie noch nicht durch untersucht. Aber ich fände es interessant. Also mal schauen, du hast ja jetzt abgenommen, ich auch. Wenn wir jetzt beide irgendwie demnächst im Knast sitzen, dann wissen wir, woran es liegt.
Genau. Dann essen wir einfach schnell was und dann sind wir ja nicht mehr kriminell, dann kommen wir raus.
Genau. Oder wir rutschen einfach durch ins Untergewicht. Da
ist es auch wieder okay. Dann auch wieder auf. Genau. Dann halt so, dann halt eine ordentliche Essstörung angewöhnen.
Genau.
Das Wetter beeinflusst das Verhalten des Autokäufers, haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Die haben sich 40 Millionen Neu- und Gebrauchtwagenkäufer angeguckt und die korreliert mit dem Wetter. Mit dem Wetter am Ort, das geherrscht, an dem Ort geherrscht hat, als diese Geschäfte über den Tisch gegangen sind.
Okay.
Stellt sich wenig überraschend irgendwie, also klingt halt wie eine Binse, stellt sich raus. Wenn es warm ist, kaufen die Leute vermehrt Cabrios.
Na, ja, das klingt wirklich nach einer Binsenweisheit.
Jetzt kommt's. Wenn es dann wieder kälter wird, also oder anders, sie sind ihrer Cabrios aber auch schneller überdrüssig, wenn sie im Warmen gekauft haben.
Ja, wahrscheinlich, weil es halt ein Impulskauf war, den man nicht wirklich haben wollte.
Ganz witzig, genau. Aber es sind halt riesengroße, also es sind halt große Anschaffungen. Wir reden ja nicht über irgendwie mal einen Snickers an der Kasse so als Impulskauf oder sowas, sondern das geht ja wirklich um so Jahreseinkommen, die einfach für Autos ausgegeben werden. Also es ist also, wenn es 20 Grad wärmer ist, werden 8,5% mehr Cabrios verkauft.
Das heißt, die Cabrio-Hersteller sind sicherlich auch in der Anti-Klimawandel-Lobby.
Sollte man wirklich denken, ja. Sonnige, also einfach nur blauer Himmel, blauer sonniger Himmel erhöht die Cabrio-Kaufrate ungefähr genauso wie ein 16 Grad Temperaturanstieg.
Okay.
Wobei ich nicht sicher bin, ob die in Dingens messen. Also ich bin nicht sicher, ob die in Celsius...
wenn es in den USA ist, sicherlich nicht.
Also eben, weil 20 Grad ist eigentlich, wenn es um Celsius geht, ist das ein bisschen viel. Also die werden nicht zwischen 0 und 20 Grad unterschieden haben, vermute ich jetzt wenigstens mal.
Wahrscheinlich
nicht. Aber was ich wirklich sehr witzig finde, ist, dass sie wirklich den Kauf eher bedauern und das Auto schneller wieder abstoßen, wenn sie es im Warmen gekauft haben. Finde ich irgendwie ganz lustig.
Nee, gerade wenn es auch wieder halt überdurchschnittlich warm ist, dann ist es ja dann auch danach sehr schnell wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es danach wieder kälter wird und schlechteres Cabrio-Wetter ist.
Zumindest der Eindruck, dass das Wetter schlechter ist, weil die Differenz zwischen gutem und normalem Wetter vielleicht.
Es ist diese Regression zum Mittel. Ganz normal. Genau, wenn du einen überdurchschnittlichen Wert hast, ist die Chance, dass der nächste Wert geringer ist, wesentlich größer. Also wenn es ein extrem heißer Tag ist, gerade quasi perfektes Cabrio-Wetter, dann ist die Chance, dass die Tage danach kein Cabrio-Wetter sind und der Frust dann entsprechend groß ist, durchaus größer.
Daraus kann man dann natürlich auch ableiten, aber es ist ja dasselbe wie mit Fahrrädern. Kaufen Fahrrad im Frühjahr, ist es teurer als im Herbst.
Ja.
Dass man mit solchen Entscheidungen wirklich warten sollte.
Ja. Man sollte überhaupt kein Cabrio kaufen, braucht kein Mensch sowas.
Also wenn, dann sollte man ein Cabrio kaufen. Also wenn ich mir schon ein Auto kaufe, dann doch wenigstens ein Cabrio, damit ich bei schönem Wetter irgendwie schön hier rum cruisen kann. Wo kommen wir denn sonst hin?
Tja. Wir kommen nach in die Nacht.
Ja, nicht schlecht.
Denn ich habe hier das ist ja auch eine schöne Arbeit. Diesmal habe ich so seltsame, so viele Medizinthemen.
Echt? Ich habe sehr viel Psychozeug.
Aber in dem Fall ist es ein astronomisches Medizinthema. Da geht es nämlich um Lichtverschmutzung, also die erhöhte Helligkeit in der Nacht. Die macht uns nämlich fett.
Ja. Ja. Weil wir nicht gut genug schlafen?
Nein. Das ist hier eine. Gibt's ja um die, das ist was hat die WHO anscheinend mal festgestellt, dass halt, das ist auch eine Binsenweisheit, die Menschen werden immer dicker.
Ja.
Also tendenziell. Also Übergewicht wird halt immer mehr ein Problem.
Zumindest im Westen, ja.
Genau. Und da gab es halt irgendwie zwei, also das hat was ist so ungefähr in den 60er Jahren angefangen, ja. Mhm. Wo du halt wirklich irgendwie diese Verdickung oder Verfettung der Gesellschaft angefangen hat. Und da gab es zwei Kandidaten dafür. Also einerseits waren es, warum das so sein könnte, weil es halt wirklich ist ja nicht nur in einem Land so, sondern wirklich halt mehr oder weniger überall in der ganzen westlichen Welt so. Und das eine, was sie da gesagt haben, waren Antibiotika, die halt ab den 60er Jahren wirklich großflächig im Einsatz gekommen sind. Mhm. Und dass man da bei Tieren weiß man, dass die mit Antibiotika rascher Fett ansetzen. Mhm. Und ob es am Menschen so ist, das ist noch unklar. Das ist noch nicht ganz erforscht. Und der andere Faktor...
Also was mich betrifft, nicht. Also ich kann das eindeutig ausschließen, weil ich in meinem Leben so wenig Antibiotika genommen habe. Nee.
Ja, aber man wird auch durch andere Dinge dick, Holger. Also nicht nur durch Antibiotika.
Du meinst
also,
durch Essen?
Genau.
Ja, das oh, verdammt! Ja. Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass Bratwurst dick macht.
Doch, muss ich dir das sagen, ja. Bratwurst und Bier, alles macht dick.
Ach, schrecklich.
Alles, nur sterben nicht. das war die Antibiotika. Das andere war eben Licht. Ja, also, dass dich eben nicht, weil du eben schlecht ist, sondern wirklich, dass du hast quasi so eine innere Körperuhr quasi, die halt durch Hormone gesteuert wird. Und eines dieser Hormone ist eben dieses Melanin,
glaube ich. Melatonin.
Ja, genau. Und das spielt halt wieder auch vom Sonnenlicht. Also diese Uhr quasi, diese Körperuhr, die muss quasi regelmäßig geeicht werden durch äußere Einflüsse. Also das quasi den normalen Hell-Dunkel-Zyklus durch die Sonne, der gibt quasi unserer inneren Körperuhr immer wieder einen Schubs, damit die halt quasi wieder richtig läuft. Mhm. Und durch die immer stärker werdende Helligkeit in der Nacht, in den Städten, die ganze Industrialisierung und so weiter, weiß man eben, dass die halt dadurch auch aus dem Takt kommen kann. Es gibt halt durchaus schon Studien, die zeigen, dass es da, zum Beispiel bei Krankenschwestern, die in der Nacht arbeiten müssen oder bei Schichtarbeitern und so weiter, dass da durchaus, also es ist alles noch nicht hundertprozentig belegt bei den Studien, weil das halt bei Studien immer so ein Problem ist, aber es gibt durchaus Zusammenhang, dass zum Beispiel irgendwie Brustkrebs oder generell Krebs da irgendwie durch sowas ausgelöst werden kann. Und was jetzt diese neue Studie zeigt, das waren Wissenschaftler aus den Niederlanden, haben das an Mäusen untersucht, wie sich das Licht auf die Art des Körperfetts ausübt. Mhm. Ja, es gibt ja zwei Arten. Es gibt das weiße Fett und das braune Fett. Ja, also das weiße Fett speichert quasi die Energie. Das braune Fett, das ist nicht so schlimm. Also wenn du da, das, da geht die Energie gleich wieder raus. Ja, und normalerweise denkt man, dass, also dieses ist, hat man das als Erwachsenen, das braune Fett nicht mehr so stark. Also das hat man irgendwie als Kind und dann eben nicht mehr so viel, wenn man erwachsen ist. Mhm. Und was die bei den Mäusen gezeigt haben, war, dass die Mäuse, die dem Licht stärker ausgesetzt sind, also der hat quasi drei Gruppen gehabt. Eine hat einen normalen 12-Stunden-Rhythmus, hell-dunkel gehabt. Die anderen hatten 16 Stunden am Tag Licht. Und die anderen hatten immer Licht. Ja? Mhm. Und bei denen, die haben alle gleich viel gefressen und haben sich alle auch mehr oder weniger gleich viel bewegt. Aber die das meiste Licht gehabt haben, die haben auch das meiste Fett angelegt. Mhm. Und haben am wenigsten Zucker und Fettsäuren in dieses braune Fett transportiert, sondern eben in das weiße anscheinend. Also da, wo man halt dann wirklich dick wird, wenn das da reinkommt. Also wie gesagt, die Konklusion war hier, dass eben längeres Ausgesetztsein von Licht das Körperfett dadurch erhöht, dass die Aktivität dieses braunen Fetts reduziert wird. Zumindest bei den Mäusen. Wie das bei den Menschen ist, das ist noch unklar. Also das haben wir noch keine entsprechenden Versuche gemacht.
Wobei ich da immer wieder natürlich jetzt auch durch eigene Erfahrung, also ne, weil ich habe ja recht viel abgespeckt und versuche es ja auch immer noch weiter. Und vor allen Dingen durch ein Gespräch, was ich im Rahmen des Resonator-Podcasts mit einem Adipositas-Forscher in München hatte. Ich bin mittlerweile, das klingt ein bisschen neoliberalistisch und ist aber gar nicht so gemeint. Ich bin mittlerweile wirklich eher davon überzeugt, dass wir uns eher auf das Verhalten konzentrieren sollten als auf die biologischen Zusammenhänge. Weil ich glaube, die biologischen Zusammenhänge, die sind bei so einer morbiden Adipositas, da ist das wichtig, weil das kriegst du mit Verhalten nicht in den Griff. Ja, es gibt krankhafte Fettsucht, also als Krankheit, wo du nicht so rangehen kannst. Aber dieser Forscher, dieser Professor, ich verlinke das auch nochmal in Shownotes, der sagte halt in diesem Interview, das Problem sei, dass wir uns in einem kontinuierlichen Exzess befinden. Mhm. Und da müssten wir halt ansetzen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo man also, und da, ich wundere mich halt immer so ein bisschen, wenn dann wieder so Forschung betrieben wird, die dann eigentlich wieder nur, wo dann wieder der nächste um die Ecke kommt, irgendwie drei Cheeseburger frisst und sagt, ja, das liegt daran, dass ich zu viel Licht abkriege nachts. Das liegt an der Lichtverschmutzung. Ich habe schwere Knochen. Weißt
du? Nee, also ich glaube, so war das auch nicht gemeint. Es ging einfach, das generell aufzuzeigen, was für Umwelteinflüsse existieren, an die man vielleicht bis jetzt noch nicht gedacht hat. Denn wenn das natürlich, dass das individuelle Körpergewicht durch das Verhalten, das Essverhalten und auch irgendwie das Bewegungsverhalten viel, viel stärker beeinflusst wird, wenn man jetzt diversen Krankheiten absieht, als von diesen äußeren Einflüssen, das ist logisch und dass man auch da ansetzen muss. Ja? Also ich werde jetzt irgendwie nicht abnehmen, 20 Kilo, wenn ich irgendwie im Dunkeln hocke die ganze Zeit. Ja?
Genau.
Also das wird nichts bringen. Also da muss man schon irgendwie sich selbst verändern. Aber ich denke mal, es kann durchaus nicht schaden zu wissen, wie halt sich irgendwie die jetzt, wenn jetzt quasi wirklich die Lichtverschmutzung einen Einfluss auf die hormonellen Abläufe im Körper hat und diese hormonellen Abläufe dann, dass das Zunehmen oder Abnehmen begünstigen, ja, oder eben verhindern, dann ist das schon was man irgendwie wissen und berücksichtigen kann. Ja,
das ja sowieso, also ich meine, letztendlich ist es ja auch Grundlagenforschung und Grundlagenforschung ist immer gut. Weil wir hinterher mehr darüber wissen, wie die Welt und ja, in dem Fall sogar unser Körper funktioniert. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Bei mir gehen immer nur irgendwie, also ist klar, bei diesem Gewichtsthema, da gehen bei mir immer die Alarmglocken an, weil letztendlich liegt's an mir, wie viel Energie ich aufnehme und verbrauche und so. Das ist,
genau.
Kommen wir ins Gehirn zurück.
Ja.
Ohrwurm, kennst du, ne?
Ja, meinst du, also, einen, der da reinkriecht oder?
Nee, zum Beispiel den Umstand, dass The Final Countdown von Europe, Das Lied kennst du ja, ne? Genau jetzt in deinem Kopf läuft.
Ja, es läuft die Leibach-Version.
Es läuft die Leibach-Version, okay, aber sie läuft. Ne? Ja. Also den Ohrwurm kennen wir. Jetzt haben britische Wissenschaftler festgestellt, wie wir den Ohrwurm rauskriegen. Also der Ohrwurm ist ja eine Funktion unseres auditiven Gedächtnisses, das eine Melodie vervollständigt. So ungefähr funktioniert der Ohrwurm angeblich. Und britische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man Kaugummi kaut, verschwindet der Ohrwurm.
Aha.
Weil alleine die Bewegung des Mundes, also dieses kontinuierliche Machen, dem Gehirn vorgaukelt, man würde irgendetwas murmeln. Das finde ich auch wieder toll. Also das, wahrscheinlich kriegt man den Ohrwurm dann auch weg, wenn man sich in die Ecke setzt und ning-ning-nong-ning-ning-nong-ning-ning-nong macht. Nur kriegt man dann halt auch eins aufs Maul von allen anderen, die anwesend sind. Ja, aber Kaugummi kauen suggeriert dem Gehirn, dass man irgendwas murmelt, irgendwas vor sich hin brabbelt und dann hört der Ohrwurm auf. Zumindest, und jetzt wird's schade, bei 30% der Probanden hat's funktioniert.
Bei den anderen 70% war's einfach zu coole Musik, die
yeah, Rock'n'Roll.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, es kommt ja die samstägliche Sirene hier in Österreich, wo ich gerade bin, die hatten wir schon mal im Podcast.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ihr könnt beruhigt sein, lieber Podcast-Hörer, Krems ist immer noch zivilschutztechnisch wunderbar geschützt, die Sirenen funktionieren immer noch.
Herrlich. Ich kenne das aus Deutschland. Ich überlege immer, ich kenne das aber, glaube ich, nicht mehr aus Deutschland.
Sirenentest? Ja. Nee, haben wir hier immer noch jeden Samstag.
Super.
12 Uhr mittags. Ich habe jetzt hier noch eine Geschichte über einen mysteriösen neuen Mond der Erde.
What?
Oder mysteriöse Elementarteilchen.
Also alles, was mysteriös ist, finde ich hinreichend mysteriös, um besprochen zu werden. Fang doch mal mit dem Mond an.
Nein, bitte. Der ist gar nicht so mysteriös. Das ist schon ein bisschen älter, die Geschichte. Wir haben da schon länger nicht mehr gesprochen. Die ist von Anfang Mai. Mhm. Da haben Astronomen einen neuen Mond der Erde entdeckt.
Wo?
Ja. Am Himmel.
Ja.
Nee, also die haben einen. Sie haben einen
Asteroid. Wie weit draußen, das meinte ich damit.
Ja. Sie haben einen Asteroid entdeckt, also einen Himmelskörper entdeckt, sag ich mal, der nach den ersten Bahndaten eine in ungefähr vierfachen Mondentfernung, also viermal weiter weg von der Erde als der Mond, die Erde umkreist von der Bahn. Und zwar auf einer Bahn, die zumindest temporär stabil war. Ja? Also der hat halt in Zukunft in ein paar Dutzend, hundert Jahren, hätte dann die Erdumlaufbahn wieder verlassen. Also wäre instabil gewesen. Dieser Asteroid hat dann halt die normale Asteroidenbezeichnung bekommen, 2015 HP116 in dieser Katalogisierung. Bis man dann draufgekommen ist, das war gar kein Asteroid, und schon gar kein Mond, das war die Raumsonde Gaia.
Ach was?
Ja, das ist jetzt gar nicht mal so peinlich oder
ungewöhnlich. Hat sich da irgendwas dran geklumpt oder so?
Du siehst ja nicht, dass das eine Raumsonde ist oder ein Asteroid, du siehst einen Punkt, einen Lichtpunkt.
Ja.
Also, damit du quasi sehen kannst, ob das irgendwelche Form, das hat, wie es aussehen hat, musste der Asteroid entweder schon irgendwie 10 Meter vom Einschlag sein oder halt wirklich, wirklich, wirklich riesengroß, also irgendwie 1000 Kilometer oder sowas, ja. Also du siehst, eine Raumsonde oder ein Asteroid ist halt einfach nur ein Punkt. Normalerweise, wenn du sowas suchst, hast du halt immer ein, wenn du quasi auf Asteroidensuche gehst, dann was du machst ist, du machst ein Foto vom Himmel, wartest ein bisschen, machst nochmal ein Foto von der gleichen Region des Himmels und guckst, hat sich irgendwas zwischendurch bewegt.
Mhm. Ja?
Wenn die Sterne bewegen sich nicht innerhalb so kurzen Zeitraum und andere Himmelskörper bewegen sich. Und natürlich findest du jede Menge Zeug, das sich bewegt hat. Ja, also du findest, wir kennen schon 600.000 Asteroiden und es gibt auch jede Menge andere Satellitenraumsonden, die da rumfliegen. Das heißt, du findest jede Menge Zeug, das sich bewegt hat und musst es halt dann abgleichen mit den Datenbanken von dem Zeug, das wir schon kennen.
Mhm.
Und ab und zu kommt es halt vor, dass da halt irgendwelche welche bei diesen Abgleichen ein Fehler passiert und man halt irgendwie ein Ding identifiziert, entweder schon den Asteroid nochmal entdeckt, obwohl er schon entdeckt worden ist, oder eben auch ab und zu mal eine Raumsonde entdeckt, die man für den Asteroid halt, das ist, ich glaube 2007 war das eine coole Geschichte, da hat man kurzfristig gedacht, jetzt kommt ein Ding und kollidiert mit der Erde, ja, bis man sich herausgestellt, dass es die Raumsonde Rosetta war, die gerade ein Swing-By durchgeführt hat. Ja, also die ist gerade hat einen Anflug gemacht für ein Swing-By-Manöver. Und ist natürlich da bei diesem Swing-By-Manöver an der Erde natürlich mal annähernd frontal auf die Erde zugeflogen, weil sie ganz knapp vorbeifliegen wollte. Und da gab es auch kurzfristig, wo man dann festgestellt hat, dass es eigentlich nicht unpraktisch wäre, sich zu überlegen, was man denn machen würde im Falle einer bevorstehenden Kollision. Weil es war genau so ein Fall, wo halt, das erste Mal Astronomen tatsächlich ein Objekt entdeckt hatten, das sich ganz konkret auf einem Kollisionskurs befindet und in ein paar Tagen kollidieren würde, zumindest nach den damaligen Daten. Und das hat dann durchaus dazu geführt, dass man sich ein bisschen, zumindest in den USA, so ein paar Prozeduren überlegt hat, wie man denn mit so einem Ereignis umgehen könnte. Also, dass man solche Raumsonden entdeckt, die halt sie für Asteroiden hält, das ist nicht so ungewöhnlich. Also die Erde hat weiterhin nur einen Mond.
Schwein gehabt.
Oder zwei, je nachdem. Also wir haben einen Trojaner auch noch. Also das kann man sich dann...
Wir haben was?
Wir haben einen Trojaner.
Das ist das wie?
Das ist nicht gewusst. Die Erde hat einen Trojaner.
Nee, schon ist das der Bundestrojaner? Oder?
Nein.
Der Erdtrojaner natürlich.
Genau. Der Trojaner ist ja nicht... Man hat zwar irgendwie mit Trojaner mittlerweile verbindet man... Den Computervirus, das computerböse Ding, ich weiß nicht, ein Trojaner, ist das ein Virus?
Ich weiß es ja, aber was auf dem Computer eingeschleust wird und dann...
Aber die klassisch Gebildeten unter den Hörerinnen und Hörern wissen ja, dass es Trojaner auch schon vor den Computern gab und dass die Trojaner-Viren deswegen so heißen, weil sich das auf den Trojanischen Krieg bezieht. Nämlich das trojanische Pferd, das da irgendwie reingeschleust wurde nach Troja. Und die Trojaner gibt es eben nicht nur im Computer und nicht nur in der griechischen Geschichte, sondern auch in der Astronomie. Und das sind sie, da sind sie eine spezielle Art von Asteroiden. Ja, also Asteroiden, die sich auf der gleichen Umlaufbahn befinden wie ein Planet. Das sind Trojaner. Das heißt, die Hauptgruppe sind die Jupiter-Trojaner. Da hast du von den Lagrange-Punkten schon mal was gehört?
Der Name, also ich habe den Namen mal gehört, aber was es ist, weiß ich nicht.
Lagrange-Punkte, das sind immer da, wenn es heißt, die Raumsonde so und so befindet sich im Lagrange-Punkt L2 der Erde oder sowas, das, oder L1. Lagrange-Punkte sind im Prinzip, wenn du zwei Himmelskörper hast, zum Beispiel eben die Sonne und den Jupiter, dann gibt es fünf Punkte im All, wo sich alle wirkenden Kräfte, also Gravitationskräfte und Fliehkräfte, die eben bei diesen zwei Körpern, von diesen zwei Körpern ausgehen, genau aufheben.
Aha.
Also es gibt fünf kräftefreie Punkte und drei davon sind instabil, zwei sind stabil. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen dritten kleinen, annähernd masselosen Körper, also im Vergleich zu den großen, also einen Asteroid im Vergleich zur Sonne und Planet, wenn ich den in einen stabilen Lagrange-Punkt reinsetze, dann bleibt er dort. Ja, also auch kleine Störungen machen nichts, der wird dann quasi immer wieder zurückdriften in diesen stabilen Punkt. Und bei den instabilen Punkten, wenn ich ihn da reinsetze, dann bleibt er nicht dort, sondern dann reicht eine kleine Störung aus, um den halt irgendwie rausdriften zu lassen. Und die instabilen Punkte, L1, L2, L3, die befinden sich auf der Verbindungslinie von Sonne und Planet. In unserem Beispiel. Mhm. Und die stabilen Punkte L4 und L5 befinden sich auf der Bahn des Planeten. Mhm. Jeweils 60 Grad vor dem Planet und 60 Grad hinter dem Planet. Ja, und dort können eben wirklich Himmelskörper sehr, sehr lange überleben. Und man hat 1908 oder 1913, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, hat man den ersten Mal hat Max Wolf in Heidelberg einen Asteroiden entdeckt, der sich genau auf der gleichen Bahn wie Jupiter befunden hat. Mhm. Ja, also eben, das war der erste trojanische Asteroid. Also der hat den Namen Achilles gegeben, eben nach dem Held aus dem Trojanischen Krieg. Und dann hat sich es eben eingebürgert, dass man all diese Asteroiden, die sich ebenfalls in dieser Gruppe befinden, also ebenfalls auf der Bahn des Jupiter befinden, auch nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg benennt. Und zwar, wer es genau wissen will, die ganzen Griechen aus dem Trojanischen Krieg, die sind in L4 und die ganzen Trojaner aus der Geschichte sind in L5. Also die Griechen sind vor Jupiter, die anderen sind hinter Jupiter. Und bei Jupiter kennt man eben schon ein paar tausend dieser trojanischen Asteroiden im Laufe der Zeit. Man hat auch bei anderen Planeten, weil jeder Planet hat seine Lagrange-Punkte, also man hat auch bei anderen Planeten Trojaner gefunden. Mhm. Zum Beispiel bei Mars kennt man fünf. Bei Saturn gibt es keine, da sind die Lagrange-Punkte instabil, weil die Gravitationskraft von Jupiter das stört. Mhm. Bei Neptun gibt es Trojaner. Bei Uranus bin ich mir nicht sicher. Bei Uranus hat man noch keinen gefunden. Und bei Merkur auch nicht. Und bei der Venus gibt es einen Trojaner, der ein bisschen ist, ein temporärer Trojaner. Der ist nicht lange stabil. Und bei der Erde hat man eben sehr lange keinen Trojaner gefunden, obwohl die Lagrange-Punkte L405 der Erde eigentlich stabil wären, bis dann im Jahr 2011, also 2010 hat man den entdeckt, den Asteroiden, 2011 dann soweit verstanden gehabt, um zu wissen, dass es sich tatsächlich um einen Asteroid handelt, der eben im Lagrange-Punkt L4 der Erde sich befindet. Mhm. 2010 TK7 heißt der Asteroid. 300 Meter groß, 60 Grad vor der Erde. Und da
sitzt
bleibt
da so rum?
Ja, da sitzt eine Erde, bewegt sich natürlich auch rundherum.
Ja, klar,
also mit der Erde rundherum. Also der ist immer knapp 60 Grad vor der Erde. Also ob man es jetzt als Mond definiert oder nicht, ist schwer zu sagen, weil es keine offizielle Definition des Wortes Mond gibt oder des Begriffs Mond gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein Begleiter.
Also sind wir da schon mal hingeflogen?
Nein.
Aber es ist doch direkt um die Ecke.
Jein, das ist das Problem. Also der ist zwar nicht weit weg, ja, aber die Bahn ist um 20 Grad geneigt gegenüber der Erdbahn. Das heißt, die müssen nicht, da die Lagrange-Punkte L4 und L5 ja stabil sind, musst du nicht genau dort sitzen. Du kannst dich auch in einem gewissen Stabilitätsbereichen um die Lagrange-Punkte herum befinden und dann bewegst du dich quasi als Asteroid um diesen Lagrange-Punkt rundherum. Also du bist mal ein bisschen vor dem Lagrange-Punkt, mal ein bisschen hinter dem Lagrange-Punkt, dann wieder vor dem Lagrange-Punkt und so weiter. Also du kannst dich dann quasi um diesen Lagrange-Punkt stabil rundherum bewegen. Und der ist in dem Fall eben auf einer Bahn 20 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt und hat eine sehr große Relativgeschwindigkeit zur Erde. Also knapp 9 Kilometer pro Sekunde. Was deutlich größer ist als bei anderen erdnahen Asteroiden. Das heißt, andere erdnahe Asteroide, die halt immer wieder mal nahe an der Erde vorbeifliegen, die werden in dem Fall leichter zu erreichen als dieser trojanische Asteroid. Also man weiß auch nicht, wie er aussieht. Es ist halt einfach, kennt halt irgendwie so einen kleinen Punkt am Himmel, den man gesehen hat. Mehr hat man noch nicht gesehen.
Aber das würde mich, also wenn ich Astronom wäre, mich würde das wahnsinnig machen, glaube ich.
Ja, dann habe ich gesagt, ich habe lange über Trojaner gearbeitet. Das war ja eins von meinen Forschungsgebieten, die ich noch als Himmelsmechaniker gearbeitet habe, die Trojaner. Und ich fand das halt, ich habe auch berechnet immer, wo es Trojaner geben kann, welchen Planeten, warum es bei manchen nicht geben kann und so weiter. Und ich hätte auch nichts dagegen, da mal irgendwie. Es gibt, glaube ich, auch keinen Trojaner, den man aus der Nähe gesehen hat. Also sowohl auch bei Jupiter, bei Neptun ist man nirgendwo hingeflogen, hat die Trojaner untersucht. Also ich fände das auch cool, da mal hinzufahren. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn da einer ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Erde noch ein paar mehr Trojaner hat. Das wäre seltsam, wenn wirklich nur ein einziger Trojaner in L4 bei der Erde hockt und alles andere weg ist. Also,
das heißt, es könnte uns passieren, dass wir da ankommen und feststellen, so hups.
Naja, das ist nicht so, dass diese Asteroidenhaufen, die man sich vorstellt, die gibt es sowieso nicht. Also das ist ja alles nur Star Wars-Propaganda, diese Asteroidenhaufen. Aber das, wenn du da hinfliegst, ist nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Punkt im All ist, wo alles voll Asteroiden türmt. Aber es ist durchaus mehr als wahrscheinlich, dass es eben mehr als nur einen Erdtrojaner gibt. Wir haben halt erst einen gefunden bis jetzt. Aber ich würde wetten, dass es noch sehr viel mehr Erdtrojaner gibt als diesen einen. Und vielleicht findet Gaia, also eines der Teleskope, das gute Chancen hat, diese zu finden, ist eben Gaia, dieser zweite Mond, den wir fälschlicherweise entdeckt haben. Also da schließt sich der Kreis dann wieder.
Ich habe noch einen von der Erde. Deutschland kippt.
Den habe ich auch, die Geschichte.
Fand ich sehr lustig, dass irgendwie die Eiszeit dafür verantwortlich ist. Also die Eiszeit hat halt den Kontinent runtergedrückt, also das Eis, was so runtergewandert ist Richtung Süden, hat den Kontinent runtergedrückt, hat sich dann zurückgezogen und es ist halt immer noch so, dass der Kontinent sich langsam aber sicher wieder hebt. Also Skandinavien hebt sich und dadurch ist wie bei so einer Wippe auf der anderen Seite der Ostsee geht Schleswig-Holstein so ein bisschen runter. Das fand ich. Nee, warte mal, Schleswig-Holstein. Doch, sinkt. Ja, genau. Schleswig-Holstein, Niedersachsen sinkt. Einen halben Millimeter. Das ist ziemlich viel. Einen halben Millimeter pro Jahr.
Ja, das ist.
Das ist wirklich ziemlich viel. Also.
Da ist eh schon so tief da unten. Also da geht es noch tiefer runter.
Ja.
Aber schaffen nicht, dass das irgendwie umklappt. Dann haben wir plötzlich irgendwie, dann liegt irgendwie Dänemark mitten knapp neben Berlin.
Genau. So steht das alles senkrecht hier. Ja. Was sollen denn die Alpen denken?
Tja. Das ist, ja, aber ich fand eine coole Geschichte. Vor allem das waren schwedische Physiker, der Geophysiker. Die haben anscheinend, ich habe nicht gewusst, dass die wirklich da die ganze Gegend so mit Sensoren zugepflastert ist, dass man es überhaupt wirklich vernünftig messen kann. Mhm. Also, das fand ich schon cool, dass man wirklich sowas, genau. Willi Fjeldska von der Universität Stavanger.
Und es gab da halt auch Norwegen ist es, Stavanger.
Und das fand ich auch schon, ich weiß nicht, wo du die Nachricht hier hast, ich habe jetzt hier so einen Spiegelartikel.
Spiegel, ja, genau.
Vor allem fand ich hier den Schlusssatz, ich weiß nicht, ob der wieder so typischer Boulevard-Schlusssatz, also Spiegel ist nicht unbedingt Boulevard, aber.
Also ja, das muss halt immer
irgendwie Menschen. Die Landhebung verringert das Gewicht bei einem 80 Kilo schweren Schweden, beim Deutschen offensichtlich nicht, also nur bei 80 Kilo schweren Schweden, zeigt eine Waage pro Jahr etwa 250 Millionen Gramm weniger an. Was ja auch gut ist, weil die Hamster dauernd so dunkel, das heißt, darum sind die auch alle so schlank und groß und blond. Erstens haben die da weniger Anziehungskraft und dann ist dunkel auch noch dauernd in Schweden, wodurch sie eben, wie wir erfahren haben, auch noch dünner werden. Also die Schweden haben es gut.
Was ich interessant fand, war den Aspekt der Endlager, der Atommüllendlager, weil das sehr unmittelbar davon berührt ist. Also wenn sich da in Niedersachsen, Schleswig-Holstein der Boden einen halben Millimeter pro Jahr senkt, dann wirst du früher oder später auch Bruchstellen kriegen an irgendwelchen Punkten. Das heißt, du musst, wenn du so ein Endlager machst, und dann sind wir wieder da, musst du genau dahin, wo der Widerstand am größten sein wird, wo gleichzeitig aber auch die meisten Atomkraftbefürworter herkommen, nämlich Bayern und Baden-Württemberg. Tja. Zumindest gefühlt die meisten herkommen. Ich habe da kein Zahlenmaterial. Aber ich erzähle dann immer gerne die Geschichte von der
Gegner meinst du? Baden-Württemberg Atomkraftbefürworter?
Nö, das sind das nicht die Länder, die Atomkraft prinzipiell gut finden?
Der Baden-Württemberg und grüne Ministerpräsident?
Ah ja gut, die haben jetzt gerade mal einen grünen Ministerpräsidenten, aber es ist jetzt auch das erste Mal, dass da irgendwie sowas ist. Ja, stimmt. Aber ich habe, also in meiner Wahrnehmung sind halt gerade die großen, also die industriell wirklich sehr starken Länder, diejenigen, die Atomkraft immer ganz toll fanden. Also die unionsgeführten Länder halt im Wesentlichen. Und das war ja lange Bayern, Baden-Württemberg. Ja. Und diese, ich hatte ja mit einer Geologin gesprochen, die sagte, naja, wenn wir tatsächlich eine ergebnisoffene Endlagersuche machen wollen, dann werden wir um Bayern und Baden-Württemberg nicht rumkommen, weil nur da gibt's die geologischen, erträgliche Formationen.
Das ist halt eine geologische Sache und keine politische Sache. Also.
Ja, ja, aber das muss man den Politikern erstmal klar machen, dass Geologie nicht auf Politik Rücksicht nehmen kann.
Was ich auch interessant fand in dem Bericht, dass halt eben diese Wippe quasi auch dann theoretisch auch Erdbeben verursachen kann. Weil normalerweise, das ist so schwere Erdbeben, ist man in Deutschland, Österreich in der Gegend nicht wirklich gewohnt. Mhm. Und ich habe dann noch einen anderen interessanten Artikel dazu gefunden. Da geht es um österreichische Forscher, die sich überleben, halt irgendwie, dass man wirklich mal rausfindet, wie stark waren die Beben in der Vergangenheit? Weil wir haben ja noch nicht so lange Aufzeichnungen und vor allem keine wissenschaftlichen Aufzeichnungen und andere Aufzeichnungen schon. Und da in Österreich, das ist das stärkste Beben, was die da sagen, was wirklich seismologisch aufgezeichnet worden ist, war irgendwie 5 oder sowas, ja, hier 1950, 5,7 oder sowas, ja. Und es ist natürlich schwierig, Daten zu kriegen aus viel, viel älteren Zeiten. Und die haben, das sind Forscher vom, ich glaube, das ist ein Projekt, das ist das gleiche Projekt von Wissenschaftlern vom Naturhistorischen Museum in Wien gemacht wird und den Geodynamik-Institut. Mhm. Und die untersuchen Tropfsteine in Tropfsteinhöhlen. Also die haben Höhlen. Das Projekt hat einen coolen Namen, das heißt Speleotekt. Von der Speleologie, der Höhlenforschung. Und die untersuchen, du hast quasi Tropfsteine, die, wenn es dann Erdbeben gibt, dann verschiebt sich so ein Tropfstein so ein bisschen und dann tropft er halt weiter und du siehst halt quasi, du hast dann quasi so ein Tropfstein, der halt während eines starken Erdbebens gewachsen ist, ist halt so ein, hast du so eine kleine Verschiebung, so einen kleinen Absatz drin. Ja. Das heißt, du kannst halt irgendwie, wenn du so Tropfsteine untersuchst, die kannst du auch wunderbar datieren, so einen Tropfstein. Und kannst da es dann wirklich rauskriegen, wann es wo wie schwere Erdbeben in der Vergangenheit gab und dann eben vernünftige Statistiken machen, um abschätzen zu können, was sich irgendwie auswirkt und ob es irgendwie auch bei uns mal irgendwie schwere Erdbeben geben kann. Was durchaus sein kann. Also das
Naja klar, wenn sich das um einen halben Millimeter pro Jahr, also da muss sich ja Spannung aufbauen. Mhm. Also weil irgendwo wird dann ein Punkt erreicht sein, vermutlich bis dahin, wo das Eis gewandert ist, also wo der Gletscher Halt gemacht hat. Und da wird es dann irgendwann so eine Kante geben, die immer stärker unter Spannung gerät. Also würde mich wundern, wenn es nicht so ist.
Ja, ich meine, wo war die Eiszeitgrenze? Ist ja hier so gerade gegen hier so Berlin, Müggelberge, da waren die Eis, waren die Gletscher, ja.
Bam, dann kriegen wir hier so einen San Andreas-Graben.
Tja. Wow. Und der wird dann exakt dem Mauerverlauf folgen.
Genau. Und dann soll noch mal einer sagen, es gäbe keinen Gott.
Genau. Dann die Frage, ob der Ost oder der Westen runterfällt, das wird dann doch zu sehen sein.
Das genau, das ist dann wiederum eine politische Frage. Da ist die Geologie jetzt nicht so, weil was Ost und West ist, das sagen ja immer noch wir.
Genau.
Interessantes Ding aus dem Gehirn habe ich noch. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler sich Gedanken darüber gemacht, wie man am besten mit seinen Ersparnissen umgeht. Also die haben halt geguckt, was dafür verantwortlich ist, dass Leute an die Zukunft denken, beziehungsweise auf welche Weise Leute an die Zukunft denken und haben gesagt, passt mal auf, stellt euch mal vor, ihr seid gerade Eltern geworden und ihr spart jetzt, also ihr fangt jetzt an zu sparen irgendwann, um dem Kind eine College-Ausbildung zu finanzieren. Die Leute, die gesagt gekriegt haben, sie haben 18 Jahre Zeit, dieses Geld zusammenzusparen, haben später angefangen, und zwar viermal später angefangen zu sparen, als die Leute, denen gesagt wurde, sie haben 6.570 Tage Zeit, um mit dem Sparen anzufangen.
das klingt auch gleich viel dramatischer. Also wenn das wirklich genau. Mein Tag kannst du dir vorstellen, wenn jetzt hier, wenn du kannst du so Countdown, ja, also wenn bis ein Jahr rum ist, das dauert ein bisschen, weil ich weiß, okay, jetzt sind wir 6500 irgendwas Tage, dann 6499, 6498,
das ist so, viel schneller genau. Rückwärts, ja. Und dasselbe, das haben sie dann nochmal wiederholt und auch versucht mit Rentensparen, also Rentenansparung zu machen. Und da ist genau dasselbe Ergebnis bei rausgekommen oder das gleiche Ergebnis bei rausgekommen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und deren Conclusio ist, wenn man an die Zukunft denkt, soll man sich die Zukunft in Tagen vorstellen und nicht in Jahren. Was also immer die kleinere Einheit nehmen, damit man in der Gegenwart schneller zu handeln beginnt.
Und auch da sind wir Astronomen schon lange
natürlich
Vorläufer, denn wir verwenden das sogenannte juliadische Datum. Sie das kennst?
Nein.
Also die, also es ist nicht zu verwechseln mit dem julianischen Kalender, der Vorläufer vom unserem aktuellen gregorianischen Kalender, sondern das julianische Datum. Es ist ein Problem, dass die Astronomen hatten oder haben, du musst oft Zeiträume aufzeichnen. Ja? Also du musst dann irgendwie sagen, du machst halt hier eine Messung an dem Tag und eine Messung an dem Tag und dann wirst du irgendwelche Perioden berechnen. Das heißt, du hast dann oft Diagramme, wo du irgendwas, irgendeine Messgröße gegenüber der Zeit aufträgst und das Zeit sind halt meistens dann nicht irgendwie Sekunden, sondern du hast irgendwie Tage, Monate, Jahre und so weiter. Und das ist halt auch beim Berechnen. Also wenn du jetzt irgendwie spontan rechnen willst, wie viele Tage liegen zwischen 10. Januar 2009 und 17. Juni 2025? Kannst du spontan sagen?
Nein.
Vermutlich eher nicht, weil da musst du wieder die ganzen Schaltregeln berechnen und Monatslängen und 30
wieder an den Handwurzeln.
Genau, also das ist halt wahnsinnig kompliziert. Dann hast du auch, wenn du irgendwas hast, wenn es irgendwie noch über Jahrhunderte, Jahrtausende geht, dann hast du irgendwie, musst du mir noch irgendwie das Jahr Null darfst nicht mitrechnen. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Das heißt, deswegen haben die Astronomen sich, es war im 19. Jahrhundert, hat man einfach eine ganz simple Zählung gemacht. Du hast quasi einen Tag Null festgelegt und dann der nächste Tag war 1, dann kam 2. Dann kam 3, dann kam 4,
Sternzeit.
Und so Sternzeit. Das ist der Nullpunkt, der lag aus Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Vielleicht will ich auch mal schauen, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Liegt im Jahr 4713 vor Christus, am 1. Januar. Das ist der Nullpunkt.
Warum liegt der da?
Die erste Idee zu diesem julianischen Datum war der Franzose Joseph Justus Scaliger oder Joseph Justus Scaliger, keine Ahnung, wie man den ausspricht, hat das 1583 hat der diese erste Idee gehabt und der hat halt einfach damals geschaut, hat verschiedene Perioden genommen, mir fallen die jetzt gerade nicht ein. Es war, glaube ich, weil er wollte möglichst viele Kalendersysteme irgendwie abdecken damit und ich glaube irgendwie, wenn du so eine Periode vom römischen Kalender und irgendwie eine astronomische Periode, also wenn du halt irgendwie so ein paar so grundlegende Perioden nimmst, die halt irgendwie relevant waren für die Leute damals, dann kommst du halt zu dem Zeitpunkt, dass die halt irgendwie sich alle an diesem Tag quasi stimmen die alle überein.
Ah, ja.
Und du kannst es quasi halt irgendwie aussehen. Im Prinzip ist es vollkommen egal, welchen Punkt du nimmst. Das ist halt irgendwie war so ein Historiker und ein Philosoph, der es damals ausgedacht hat. Im Prinzip ist es vollkommen egal, was du nimmst. Hat sich halt eingebürgert. Und wird dann von diesem Tag an losgezählt und jeder Tag hat halt seine Zahl. Ja, also ich habe jetzt gerade irgendwie es gibt da jede Menge, ich kann mal schauen, es gibt immer so schöne Online-Rechner, wo du das angeben kannst.
Aber das macht ja jetzt nicht für euch Astronomen die Zukunft, also weil das ist ja der Trick, also der Geistestrick, den die Forscher da vorschlagen. Es macht ja die Zukunft nicht gegenwärtiger, oder? Also das holt dieser, was, der julianische, die julianische Zählung, holt die Zukunft dichter an die Gegenwart heran, in der Wahrnehmung?
Dann müsste man irgendwie, keine Ahnung, welche Studie mit Astronomen durchführen, ob das bei denen anders ist. Es verwendet.
Achso, du hast das nur als goldene Brücke benutzt.
Ich habe das einfach nur, es ist mir einfach nur eingefallen. Man müsste öfter quasi halt die Zeiträume eben anders angeben. Und ich habe gesagt, wir Astronomen geben halt Zeiträume, wir haben halt durchaus auch andere Zeiträume, das heißt, julianische Datum ist eben ein schon lange etablierter Weg. Also theoretisch könnten wir auch genauso gut, würde alles genauso gut funktionieren mit dieser Art von Kalender. Also wir könnten tatsächlich wirklich diesen Kalender halt einführen. In der Astronomie wird er schon lange verwendet und dann hast du halt irgendwie, sagst du, wir haben jetzt hier den Tag, du bist geboren, irgendwie im julianischen Datum. 2.400.130 Tage bist du geboren und sterben wirst du 2.450.000, weiß ich nicht, wie viele Tage man so lebt. Und dann hast du halt wirklich so deine typische Lebenserwartung in dem Kalender sind halt dann irgendwie nicht 80 Jahre, sondern eben eine gewisse Anzahl von Tagen. Also theoretisch gibt es Kalender, die genau diese Tage, diesen Countdown quasi ständig vorhalten, aber die werden halt nur in der Wissenschaft verwendet.
Warum eigentlich nur in der Wissenschaft? Ich überlege gerade. Also die Zahl ist halt ein
Also
2 Millionen.
Es gibt ein modifiziertes julianisches Datum, das ein bisschen später anfängt. Ja, also dann hast du irgendwie einen neueren Dings eingesetzt. Warum? Ja, weil es halt dann doch irgendwie ein bisschen Kalender muss ja mehrere Zwecke erfüllen. Ja, also du willst halt dann irgendwie dein Kalender halt auch dann irgendwie mit den natürlichen Perioden übereinstimmen. Ja, also das halt irgendwie sich du willst halt das quasi immer im Juli es warm ist oder im Dezember, dass es kalt ist. Also es war halt irgendwie aus historischen Gründen hast du den Kalender halt irgendwie aufgebaut, damit er mit den natürlichen Perioden übereinstimmt. Und dann brauchst du halt einen periodischen Kalender und der julianische Datum ist eben ein fortlaufender Kalender. Und wir sind halt auch von unserer ganzen, wenn unser ganzes Leben basiert auf Perioden und irgendwie Schulklassen, irgendwie jedes Jahr eine neue Klasse, Steuern werden jedes Jahr
periodisch
bezahlt und so weiter. Also, da müsstest du halt irgendwie die Gesellschaft umstrukturieren, dass sie irgendwie mit einem linearen Kalender klarkommt in der Astronomie für den speziellen Zweck.
Von das ist, wenn unsere neostalinistische Diktatur irgendwann mal greift, dann werden wir diesen Kalender einführen und dann können die ja mal alle gucken, wo sie bleiben.
Ja, aber da kannst du immer viel besser, da kannst du irgendwie alle 10 Tage Geburtstag feiern, alle 100 Tage, alle Pi-Tage, was auch immer, hast viel mehr, kannst du deine Perioden selbst definieren.
Ja, und das setzen wir dann einfach so durch, zack, bumm. Ja. Sag mal, hast du dieses Ding mitgekriegt mit den Spinnen, die sie mit Graphen und Kohlenstoff-Nanoröhrchen beflockt haben?
Aha, warum wollen die Spider-Man bauen? Oder?
Nee, die italienische Wissenschaftler haben das gemacht und haben sich Spinnen geholt, und zwar Zitterspinnen, 15 Zitterspinnen geholt, das ist total absurd irgendwie, haben die mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen, also mit Flüssigkeit besprüht, in den Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Graphen drin war.
Okay.
Was dazu geführt hat, dass die Spinnen stärkere Seide gesponnen haben.
Okay.
Und diese Nanopartikel konnten sie in dem Seidenfaden nachweisen. Und sie haben nicht die leiseste Ahnung, wie die Spinne das gemacht hat. Ein paar sind auch gestorben dabei. Also Spinne tot, aber die anderen haben ordentlich gearbeitet. Also 15 Spinnen haben sie gefangen, 4 sind gestorben. Und die Spinnen haben einen stärkeren Seidenfaden gesponnen. Das ist der stärkste Faden, der bisher aus einer Spinne rausgekommen ist. Und keiner weiß so genau, wie die Spinne das gemacht hat. Also ob die das einfach mal unverdaut ausgeschieden hat oder sonst irgendwie was.
Das heißt, das wäre in Zukunft irgendwie die gleichen Typen, die irgendwie Katzen mit Alufolie quälen, die Spinnen nehmen schon, die werden jetzt irgendwie in Zukunft irgendwie alle Tiere irgendwie mit Graphen füttern und...
Ja, ich finde das total faszinierend. Hast du auf einmal so einen Spinnenfaden, der wesentlich stabiler ist, ohne dass du jetzt irgendwie großartig genetische Veränderungen an den Tieren durchführen musstest. Ja. Problem, schreiben sie selbst, ist, das ist nicht im industriellen Maßstab herstellbar. Ja, also man kann halt sagen, nur Spinnen nehmen und besprühen und hoffen, dass die Fädchen machen.
Ja, wenn sie gigantische Spinnenfarben haben, wo dann wir die Seile für den Weltraumlift
draus machen. Daraus machen wir, wie spinnen die.
Und dann werden sie gentechnisch verändert, brauchen wir so 500 Meter große Spinnen, die zum Himmel hochklettern und dabei die Seile hochspannen.
Überleben Spinnen im Vakuum?
Ich habe keine Ahnung, die gentechnisch 500 Meter groß veränderten sicherlich die Graphen irgendwie.
Graphenspinnen, genau.
Ja, die werden dann, wenn der Weltraum fertig ist, dann werden sie uns alle versklaven und die Herrschaft übernehmen.
Nee, dann besprühen die uns wiederum mit irgendwas und dann machen wir komische Sachen. Kommen dann aus
wahrscheinlich, uns raus. Ja, das wird die Zukunft sein. Riesenspinnen.
Wir werden sie in Tagen rechnen, die Zukunft.
Genau.
In Zukunft wird das Klima dann ja auch besser.
Ja.
Ja. Und zwar, weil wir Biosprit getankt haben. Ganz interessant, ich gucke gerade, wo waren sie denn? Ich glaube, es waren amerikanische Wissenschaftler, die das mal sich angeguckt haben. Was denn eigentlich, also wann sich das Tanken des Biosprits amortisiert hat?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was kostet Biosprit, was kostet normaler sonst irgendwie?
Ich weiß es gar nicht, es waren übrigens keine amerikanischen Wissenschaftler, es waren deutsche Wissenschaftler.
Ich habe das letzte Mal ein Auto getankt vor 15 Jahren, glaube ich.
Also, na, das
da habe ich auch 7 Schilling gezahlt, nicht in Euro.
Genau, das ist 7 Schilling eine Mark. Ja.
Genau.
Na, Biosprit, also Biosprit wird angebaut, also wird halt aus Mais gewonnen, zum Beispiel Raps, Soja, und das soll halt klimaschonend sein. So, mhm. Und jetzt haben, okay, mittlerweile habe ich dann auch gefunden, dass es nicht deutsche, sondern österreichische und niederländische Wissenschaftler waren. Die haben halt mal geguckt, wie lange dauert es eigentlich, bis sich der Anbau dieses Getreides zur Biospritgewinnung positiv aufs Klima auswirkt. Mhm. Und es dauert durchschnittlich 20 Jahre, bis der Klimaschaden, der durch den Anbau entstanden ist, ausgeglichen wurde. Ne? Okay. Es entsteht natürlich ein Schaden. Also du baust irgendwas an, du pflanzt was, du erntest das, verbrennst dafür natürlich wieder Rohstoff und so. Und es dauert durchschnittlich 20 Jahre, bis dieser Schaden wieder ausgeglichen ist.
Aber in den 20 Jahren, da passt, was ist da auch, der Schaden, der beim Autofahren dann, das ist ja nicht nur, ich will nicht gerade, welche Schäden da alle mit drin stecken, weil du hast ja, das Auto ist ja nicht nur deswegen schädlich, weil hinten CO2 rauskommt. Ja,
klar, so Landschaftsversiegelung und sowas. Und
das Unmengen, du brauchst, ein Auto muss ja auch irgendwie gebaut werden.
Das ist da nicht mit Rohstoffe drin. Nee, die haben wirklich nur geguckt, was ist der Anbau von Biosprit, der erzeugt für sich gesehen schon mal einen Schaden. Wie lange braucht es, bis dieser Schaden durch das Verbrennen von Biosprit in Autos wieder ausgeglichen ist. Okay. Und das machst du halt über die CO2-Bilanz. Kriegst das halt raus. Und das ist halt regional unterschiedlich. In den Tropen dauert es bis zu 300 Jahre.
Okay.
Wenn du da für den Biosprit irgendwas anbaust. Und was war, ich weiß nicht, irgendwo war es, was war denn das nochmal? Genau, bei der Zerstörung von Torfwäldern für Plantagen entsteht so viel CO2, dass du 12.000 Jahre lang Biosprit tanken müsstest, um das wieder auszugleichen. Ja, also in gemäßigten Klimazonen Verlust von Grasflächen ist schon nach 6 Jahren ausgeglichen. Aber ich finde das ganz spannend, weil wir denken immer so, Biosprit, hey, super Sache. Letztendlich ist das auch nicht so toll. Wir müssen das Auto fahren lassen.
Ja, ey, fahr Fahrrad, nicht Biosprit.
Fahrrad fahren lassen, die unsere Heizungen umbauen. Damit sind wir viel besser dran, als wenn wir jetzt irgendwie das Essen verfeuern.
Genau. Denn, wie gesagt, das ist ja, du kannst ja die Fläche, auf der du was anbauen kannst, die ist ja begrenzt. Ja. Und ich meine, wir werden ja auch nicht weniger. Wenn die Leute brauchen ja irgendwas zu essen. Die
Trailer sagen, wir werden weniger, weil das ist ja alles ein gigantisches Bevölkerungsvernichtungsproblem.
Vor allem, dann muss ja auch irgendwie alles, darf ja auch alles nicht mehr.
Hier fallen schon die fliegenden Autos vom Himmel.
Ja. Vor allem, du darfst auch nicht mehr, es muss ja alles Bio-Anbau sein und so weiter und nicht mehr irgendwie normale konventionelle Landwirtschaft, wo natürlich der Ertrag dann wieder sinkt. Und wenn irgendwann gehen uns der Platz aus, wo wir Zeug anbauen können. Also müssen wir uns entscheiden, wollen wir irgendwie unsere Autos was zu futtern geben oder uns selbst. Also, und da wäre ich dann doch eher für die Autos. Mhm. Ah, für die Menschen, Entschuldigung. Ich wäre dafür, dass wir die Autos
bleiben lassen. Nee, ich bin für die Autos, finde ich gut. Find ich in Ordnung. Aber im Energieverbrauch, kanadische Wissenschaftler haben mal sich angeguckt, wie die großen Städte Energie und Ressourcen verbrauchen. Das ist auch ziemlich heftig. New York verbraucht alle 1,5 Tage einen Supertanker voll Energie. Also das Äquivalent eines Supertankers an Energie verbraucht New York pro 1,5 Tage. Auch ganz krass. In den 27 größten Städten leben 6,7% der Weltbevölkerung, verbrauchen 9% der weltweiten Elektrizität, 10% des Treibstoffs und produzieren 13% des globalen Mülls. Heftig, oder?
Also deprimierend am Schluss. Ja. So schöne Geschichten erzählt über wie fette Gefängnisinsassen.
Hast du sonst keine schöne Geschichte?
Was Lustiges hätte ich jetzt gerne, wieder auf gute Laune kommt.
Was Lustiges?
Ich habe was über Myonen, aber das ist nicht lustig, das ist nur interessant.
Tja, Rot. Ich habe noch was über die Farbe Rot, kann ich erzählen.
Aber Rot.
An die erinnert man sich am besten.
Ach so, okay.
Ja, ein paar deutsche Wissenschaftler sind hingegangen und wollten mal gucken, inwieweit die Farbe Auswirkungen darauf hat, ob man sich an ein Objekt erinnert. Hat sie nicht, aber die Farbe hat Auswirkungen darauf, dass man sich an sie selbst erinnert. Das heißt, die Probanden konnten sich nicht so gut daran erinnern, was sie gesehen haben, aber dass es rot war, daran konnten sie sich erinnern. Und zwar besser, als dass sie sich bei Gelb und Blau Rot und Gelb konnten sich gut erinnern, bei Blau mittelmäßig und bei Grün schlecht. Weshalb wahrscheinlich Grün die Hoffnung ist.
Wahrscheinlich. Weißt du, was nicht Rot oder Grün ist?
Myonen.
Genau. Denn das ist meine letzte Geschichte. Obwohl die auch ist. Es gibt auch bei den Elementarteilchen Farben, aber das sind andere Farben.
Ach was?
Ja, diese ganzen Quarkfarben, das sind keine echten Farben. Okay. Das ist nur irgendwie, da gibt es die Farbladung und alles, aber es gibt auch rote Quarks und grüne Quarks und blaue Quarks, aber wie gesagt, die haben halt keine Farbe, das ist nur irgendwie, das ist Das ist sowas wie Strom, nur bunt, aber nicht wirklich. Lautet die offizielle Erklärung.
Okay, sowas wie Strom, nur bunt, aber nicht wirklich.
Nein, es ist quasi so wie Elektronen geladen sein können und wie normale Teilchen elektrisch geladen sein können eben Quarks farbgeladen sein. Also es gibt dann quasi es gibt eine elektrische Ladung, es gibt eine Farbladung, aber die wird halt einfach nur so genannt. Genauso wie halt irgendwie du beim Strom die beiden Ladungen Plus und Minus positiv und negativ nennst, bei der elektromagnetischen Ladung, nennst du halt bei dieser anderen Kraft, dieser Farbladung eben, nennst du halt, haben die halt irgendwie rot, grün und blau genannt. Ja,
verstehe.
Um es halt irgendwie zu unterscheiden. Aber
das ist jetzt wieder so typisch, also wieder so ernüchternd irgendwie. Ich werde die Sendung trotzdem Buntstrom nennen, habe ich mich gerade genau entschieden.
Ja, aber ich weiß, es geht jetzt nicht um Quarks, sondern es geht um Myonen. Myonen sind wie Elektronen, nur größer. Also schwerer, massereicher. Mhm. Also es gibt genauso, wie es drei Arten, drei Familien von Quarks gibt. Also es gibt Up-Down, Bottom-Charm und Top- und Bottom. Das sind, glaube ich, bei drei Familien bei den Quarks. Die sind auch alle so Up und Down, sind die normalen Quarks, aus denen normales Zeug besteht. Und dann halt die schwereren, die Familie, die zweite Familie und die dritte Familie, jeweils schwerer. Genauso gibt es drei Familien von Elektronen. Ja, also es gibt das Elektron, dann gibt es das Myon und dann gibt es das Tauon. Die alle, das Myon ist, verhält sich wie das Elektron, ist halt nur ein bisschen schwerer und nicht stabil. Und das kann man aus verschiedenen, in der kosmischen Strahlung kommt es zum Beispiel vor, also wenn es mit kosmischer Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft, dann werden da Myonen erzeugt. Und diese Myonen, die habe ich schon länger untersucht, ja. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, ich habe die hier aus dem Deutschlandfunk bei einem Berichten, schöner. Und der Befund, um den es da geht, der ist schon ein bisschen älter, der ist, glaube ich, schon vor 10 oder 12 Jahren rausgefunden worden. Die haben nämlich Wissenschaftler am Fermilab in den USA haben geschaut, wie sich haben, du kannst Myonen auch im Teilchenbeschleuniger erzeugen und dann untersuchen. Und Myonen drehen sich. Also auch nicht wirklich. Also das ist alles bei diesen Elementarteilchen, die ganzen Eigenschaften. Also wenn es da heißt, die haben einen Spin, dann ist das auch im Prinzip, man stellt sich immer vor, als so Kügelchen, die sich um ihre Achse drehen. Mhm. Aber tun sie halt nicht, weil es keine Kügelchen sind und sich nicht um ihre Achse drehen. Aber man kann es halt irgendwie, der Spin ist halt eine Eigenschaft, die man halt da auf diese Art und Weise schön beschreiben kann, aber obwohl sich da nicht wirklich was dreht. Auf jeden Fall geht es um Myonen, die sich in Magnetfeldern bewegen. Ja, die werden in diesen Magnetfeldern abgelenkt und auch die Drehung, dieser Spin, wird vom Magnetfeld beeinflusst. Und das kann man messen und das haben die gemessen, weil man aus diesen Messungen eben viele Eigenschaften über die Teilchen rauskriegen kann. Mhm. Haben aber festgestellt, dass diese Myonen sich nicht ganz so bewegen, wie sie es tun sollten, wenn das Standardmodell der Teilchenphysik richtig ist. Mhm. Ja, das heißt, die haben gemerkt, dass es eben so eine abweichende magnetische Anomalie, dass die eben nicht ganz so funktioniert, wie sie sein sollte. Also die taumeln ein bisschen mehr, als sie taumeln sollten, die Myonen. Und probieren eben schon seit Ewigkeiten herauszufinden, warum das so ist. Es gibt halt immer die simpelste Möglichkeit, wie halt einfach statistische Fluktuation. Ja, also das ist halt immer bei den Teilchen, das ist ja alles irgendwie Wahrscheinlichkeit und Zufall. Also da musst du halt, wenn du nicht lang genug misst, kommt halt oft was raus, was halt irgendwie statistisch abweicht. Es kann auch sein, dass du irgendwo einen Fehler gemacht hast oder, und das wäre halt die spektakuläre Variante, es kann sein, dass es ein Hinweis auf neue Physik und auf die Supersymmetrie ist. Weil nämlich durch diese quasi in dieser Interaktion mit den Magnetfeldern, dass es da dieses Myon ein supersymmetrisches Partnerteilchen hat. Ja, also in der Supersymmetrie geht es darum, dass jedes Teilchen noch schwere Partnerteilchen hat. Und dieses Partnerteilchen könnte quasi neben dem Myon aufpoppen und dann die Bewegung beeinflussen. Mhm. Also es ist irgendwie, müsste man irgendwie noch, da hätte man am Anfang anfangen müssen, um das Ganze genauer zu erklären. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass wenn es supersymmetrische Teilchen gibt, dann könnten die supersymmetrischen Teilchen unter den Bedingungen, wo diese Myonen da in diesen Detektoren rumtaumeln, dafür sorgen, dass dieses Taumeln so stark ist, wie man es gemessen hat, obwohl es eigentlich nicht so stark sein sollte. Und um das rauszufinden, muss man jetzt eben da wesentlich mehr, wesentlich genauere Messungen machen. Da braucht man bessere Detektoren und die werden jetzt gerade eben am Fermilab aufgebaut. Und 2017 soll es dann erst, die haben einen riesengroßen Magneten, braucht man dafür irgendwie 14 Meter, war das dieser Magnet groß, glaube ich, den sie da irgendwie hin nach New York verschifft haben. Ah, Chicago ist das Fermilab. Und mit dem hoffen sie jetzt hier diese Geschichten genauer zu untersuchen und vielleicht dann auf dem Weg noch irgendwie die Supersymmetrie zu entdecken, weil das ist ja das große neue Ding in der Teilchenphysik nach dem Higgs-Teilchen, die Suche nach der Supersymmetrie. und das Ding, wo es langsam kritisch wird.
Als Rausschmeißer hätte ich auch noch was von der University of Chicago anzubieten. Natürlich wieder so Boulevardesk, wie meine Themen gerne daherkommen. Gute Nachrichten. Und zwar gute Nachrichten für Eltern. Zumindest für Eltern, die zweisprachig, eine zweisprachige Familie bilden. Gründen nennen wir das mal so. Kinder, das klingt auch wieder wie so eine Binse. Kinder, die in zweisprachigen Familien aufwachsen, werden zu besseren Kommunikatoren, können also besser kommunizieren, wenn sie älter werden, weil sie die ganze Zeit ja ein bisschen stärker herausgefordert sind, darin zu wahrzunehmen, wer wann mit wem warum spricht. Und das Ganze funktioniert sogar dann, wenn die Kinder selber nicht zweisprachig sind, sondern aha, allein das Ausgesetztsein einer in einer zweisprachigen Umgebung schult Kinder schon darin, hinterher kommunikationsfähiger zu sein. Finde ich sehr, sehr schön.
Ist klar, wenn du irgendwie halt immer je mehr Einflüssen du ausgesetzt bist, genau, desto, das reicht, vermutlich wird es auch schon reichen, keine Ahnung, wenn es halt irgendwie für das normale irgendwie deutsch-muttersprachiges Elternpaar einfach nur ständig irgendwie irgendwelche englischen Fernsehsendungen oder Radiosendungen anhörst und
kann
das Kind
gut mithört. Ja.
Also dass du gar nicht irgendwie, vielleicht gar nicht irgendwie einen zweiten Partner mit einer anderen Sprache brauchst dafür. Also ich denke drum, das kann nie schaden, irgendwie Kindern möglichst vielen anderen Einflüssen auszusetzen und irgendwie auch zweisprachigen Unterricht in der Schule oder sonst irgendwas. Also das, ich meine, gut, da haben dann wieder die ganzen Konservativen und Pegida, ja, und weiß Gott, was alles
dagegen. Alle homosexuell, drogenabhängig, genau, und hinterher fliegen sie mit Autos über Slowenien rum. Das kennt man ja.
Genau. Ja, dann kommen, dann müssen wir dann kommt die Chemtrail-Weltregierung und schießt sie ab. Das habt ihr dann davon.
Und wieder bleiben viele Fragen offen. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian, und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.